Top FM Ausgabe Nummer 492. Wir schreiben den 21. Oktober 2021. Mein Gast heute Abend ist Lars Meyenborch und es geht um unsere schöne Fortsche Welt. Für Live-Hörer der Sendung gibt es die Möglichkeit, sich via CropCom am Gespräch zu beteiligen. Einfach auf die Website gehen, cropfm.at. Der Knopf für den CropCom ist nicht zu übersehen. Und natürlich auch die Skype-Leitung ist offen, so wie jedes Mal. User CropFM anrufen oder ebenfalls auf der Startseite, während Live-Sendungen laufen, findet sich da der Link, der Skype-Link. Und dann kann man Lars die Fragen stellen, auf die ich nicht komme. Wo auch immer man diese Sendung hört, ein Besuch auf der Website von CropFM lohnt sich auf jeden Fall, cropfm.at. Und dort findet man dann alle Ausgaben in bester Qualität, fast alle Ausgaben, im Archiv. Den E-Mail-Link findet man dort, Anmeldung zum Newsletter, den RSS-Feed, falls man das einfach irgendwo in einem Podcatcher abonnieren möchte. Einzelne Sendungen im Archiv können verlinkt werden. Ich freue mich drüber. Im Forum, ja, gab es immer wieder jetzt mal auch durchaus hitzige Diskussionen. Das findet man auch verlinkt von der Startseite aus. Das Coverbild wieder mal absolut großartig. Auch Lars hat mir gerade vorher gesagt, dass es ihm sehr gut gefällt. Zu Recht. Das Coverbild von Matthias Töpfer. Mehr von seiner Kunst auf atelier-töpfer.de atelier-töpfer.de. Und wer immer irgendwo eine Illustration braucht, eine Grafik, ein Buchcover. Also Matthias ist der Mann. Er macht das natürlich nicht, der kann das natürlich nicht alles gratis machen, das ist schon klar, aber er freut sich über interessante Jobs. Also meldet euch bei ihm, wenn ihr irgendwie Projekte habt, ein bisschen Budget und eine wirklich gute, aussagekräftige Grafik braucht oder Illustration, wie man ja sieht. Hunderte Beispiele inzwischen im Archiv. Wem die Sendung gefällt, weitersagen, verlinken, posten, teilen, was auch immer. Und natürlich findet sich auf der Startseite auch der CropFM-Spenden-Button, der orange Button mit dem Herz. Ganz großes Danke an alle, die ihn schon verwendet haben und regelmäßig verwenden. Danke. Habe ich 2021 vorhin gesagt, Rimski meint, ich hätte das, wenn das so ist, dann nein, es ist 2022, oder? Wie im Himmel, so auf Erden. Bizarres aus UK und wer weiß das besser als Wladyslaw Raab? Und er schreibt in einem seiner letzten Artikel, es scheint tatsächlich so zu sein, dass jeder Beobachter seine ganz eigenen Besucher/Raumschiffe ausmacht. Das ist übrigens keine britische Eigenschaft oder Eigenheit, sondern ein globaler Trend. Wer es nicht glaubt, sollte sich mal durch die Fallkataloge Humanoids von Bowen und Magonia von Valet lesen, beziehungsweise den Kufos-Band 1973 Year of the Humanoids. Wer den Mechanismus des UFO-Phänomens verstehen möchte, sollte sich durch ein paar hundert Berichte und Zeugenbeschreibungen arbeiten. Mir ist bis jetzt nicht klar, wieso diese Frage innerhalb der Ufologie nicht thematisiert wird, so wie vieles. Aber was soll man tun? Mehr dazu sowie einige weitere neue spannende Artikel, zum Beispiel über Alien Black Dogs und andere Repetiere aus dem Fortune-Streichelzoo. All das findet sich auf ufoskriptorium.blogspot.com, dem großartigen Blog von Ladislav Raab. Bigfoot in Schweden, in düstere Plauschsicht Nummer 82 geht es um Bigfoots, Trolle und dergleichen aus dem Norden Europas. Lars ist ja, wie inzwischen bekannt, auch ein ziemlicher Skandinavien-Fan, der auch Skandinavistik studiert, neben vielen anderen Dingen, auf die wir alle zu sprechen kommen werden, und spürt in dieser Ausgabe oder in diesem Artikel mit gewohnter Akribie, eigentlich Ausgabe, Blödsinn, also in dieser Ausgabe spürt er in gewohnter Akribie mit Lazy Luke an seiner Seite den Großfüßern in Schweden nach und bespricht den Artikel Amongst Trolls and Bigfoot in Sweden von Fred Andersson. Und jetzt gleich ist Lars alias Meister S, alles nicht seine richtigen Namen, live zu Gast auf Crop FM und wir können ihm all die Fragen stellen, auf die wir alle gerne eine Antwort hätten, aber keine haben. Ja, und weitere Verweise auf die vorgelesenen Dinge und fast tagesaktuell weitere Newsartikel finden sich auf der Startseite von CropFM, cropfm.at. Und hier geht's gleich weiter mit Lars Meyenbach und unserer schönen Fortune Welt. Mein heutiger Gast Lars Meyenbach ist die eine Hälfte der düsteren Plauschsichten. Er ist Geschichtswissenschaftler, Geschichtsforscher, er ist evangelischer Theologe und auch Skandinavistik hat ihn interessiert. Hallo Lars, freut mich, dass du bei mir zu Gast bist.
Moin, moin. Schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und an der Stelle auch direkt der Dank, dass du uns hier und da ja auch unterstützt, indem du Aufmerksamkeit auf uns lenkst. Damit meine ich jetzt düstere Plauschsichten. Also wirklich vielen Dank.
Oh, sehr gerne. Vielen Dank, dass du mein Gast bist und all diese Seltsamkeiten behandelst, die auch mich faszinieren und auf eine sehr interessante Art und Weise, wie ich finde. Also ich kann das jedem nur empfehlen, da bei dir vorbeizuschauen. Immer auch mit der nötigen Distanz, obwohl man merkt, du brennst auch dafür. Ja,
das kann ich nicht ganz verheimlichen wahrscheinlich.
Ja, das ist eine super Kombination. Und ja, Lazy Luke ergänzt dich auch wunderbar, finde ich. Oder du ergänzt Lazy Luke, wie auch immer. Eine Frage habe ich. Ich habe viele, aber eine wäre jetzt zum Beispiel schon einmal, wenn wir bei Lazy Luke sind. Was hat er denn da im Gesicht? Ein Handy? Oder ist das irgendwie so ein...
Ach, auf dem Bild. Das ist eine, ich müsste ihn mal selber fragen, was genau es ist. Das ist aber irgendwie so eine Scherzbrille oder so.
Scherzbrille, okay. Also, mit lustigen Augen drauf, okay.
Genau, wir wollten irgendwie ein Logo machen, wo wir nicht einfach nur unsere Gesichter in die Kamera halten sozusagen und haben da halt so ein bisschen rumgedaddelt, sage ich mal. Und das war irgendwie so eine, ich weiß nicht mal aus welchem Kontext, ob das mal zu irgendeinem Halloween-Kostüm oder so gehörte, irgendwie so eine seltsame Brille.
Aber ihr wolltet jedenfalls auch nicht erkannt werden auf die Schnelle, ne?
Genau.
Ihr seid ja beide auch inkognito, nach wie vor.
Ja, und gerade bei so einem Logo, das sieht ja auch nicht aus, wenn es jetzt einfach nur ein einfaches Foto sozusagen wäre. Ne? Also jedenfalls so nach meinem Geschmack. Das erste Logo, wenn ich das heute angucke, sieht das auch nach nichts aus. Ich habe es dann ja irgendwann nochmal überarbeitet. Aber das war auch so ein bisschen dahinter der Gedanke, dass es natürlich auch ein bisschen irgendwie ja Logo-Charakter haben sollte und nicht einfach nur ein Foto von uns. Das wäre ja auch ein bisschen langweilig.
Ja, vielleicht, weiß ich nicht. Aber jedenfalls, sehr schön gemacht. Mir gefällt das Logo auch. Ich habe mich nur von Anfang an gefragt, was hat der Mensch da im Gesicht? Aber ich habe irgend sowas vermutet. Die andere Frage, die ich jetzt gleich eingangs habe, ist düstere Plauschsichten. Plauschsichten eine interessante Wortkreation, die ich auch irgendwie nachvollziehen kann, auch wenn es ungewöhnlich ist. Düster? Ich meine, okay, die Schlussnummer ist ziemlich düster, aber ansonsten?
Ja, also da muss ich natürlich direkt die ganze Schuld auf mich nehmen. Das war damals so, dass ich habe Lazy Luke gefragt. Wir sind, nur so für den Hintergrund, wir sind alte Kommilitonen sozusagen, haben zusammen studiert zeitweise. Ich habe ihn gefragt, ob er Lust auf die Sache hätte. Man hat das natürlich so besprochen und so weiter und so fort. Und dann schiebt man alles an und da braucht es dann natürlich auch Grafikarbeit und natürlich auch einen Namen. Und ich habe einfach angefangen herumzuspielen auf der Logo-Ebene, sage ich mal, und habe dann irgendwie, ich glaube, so 2 oder 3 ganz ad hoc, einfach nur Namen, die mir ganz ad hoc eingefallen sind, mehr als Platzhalter im Logo sozusagen, ne, dass ich irgendeinen Text habe. Und einer davon war düstere Plauschsichten. Und irgendwie ist es dabei dann geblieben. Der ist natürlich arg sperrig. Ich bin auch schwer davon ausgegangen, mich vermutlich regelmäßig sozusagen bei der Anmoderation, beim Aussprechen des Namens zu verhaspeln und das ständig wiederholen zu müssen. Aber irgendwie hat es geklappt und ist dann einfach so hängen geblieben. Ich würde den Namen wahrscheinlich heute so nicht mehr aussuchen, aber er ist jetzt so, wie er ist und dann bin ich auch halbwegs zufrieden.
Und was ist jetzt so düster?
Ja, eben. Eigentlich ist das schlecht gemacht, dieser Name für unseren Podcast.
Genauso wie Teile des Logos.
Okay. Ja, warte. Eine Sache noch dazu. Die Schriftart zum Beispiel vom Logo. Das Logo und der Name, die suggerieren ja eigentlich mehr einen Podcast, der sich, was weiß ich, zum Beispiel mit Horrorfilmen beschäftigt.
Ja.
Sehe ich jetzt selber so. Irgendwie, ich kann es nicht erklären, ich habe es damals so nicht wahrgenommen. Und wie gesagt, habe einfach irgendwie nach Platzhaltern und einem lustigen Wortspiel gesucht und so ist das zustande gekommen. Also man kann auch einfach gerne DP sagen, dann ist man den Zungenbrecher los und das Düster auch.
Oder Düplausch, wie es bei Ladislav.
Oder Düplausch, ja genau.
War sehr gut. Bist du ein gläubiger Mensch?
Ja, das würde ich so sagen. Auch wenn die Frage jetzt sehr, sehr unerwartet kommt.
Gut so.
Aber ja, ich bin ein gläubiger Mensch, das würde ich schon sagen. Ich bin formal gesehen evangelischer Christ, evangelisch-lutherisch. Ich bin wahrscheinlich in meinen Ansichten, wenn man en Detail geht, nicht ganz an allen Stellen, sage ich mal, rechtgläubig in Anführungsstrichen im ganz orthodoxen Sinne, aber Gott sei Dank ist das heutzutage auch alles etwas entspannter. Aber ja, so grundsätzlich bin ich jemand, der, ich formuliere es eigentlich immer gerne so, mir fehlt die Fantasie, mir vorzustellen, dass diese ganze Existenz einfach nur Zufall sein soll. Also, und das ist kein dummer Spruch, sondern das empfinde ich wirklich so. Wenn ich mir Gedanken mache über das Sein und vor allem unser Dasein im Sein mit unseren Eigenschaften als Menschen, die wir so haben, natürlich auch vor allem im Bereich Bewusstsein, Ich weiß nicht. Ich das kommt mir so so seltsam vor, kann man fast schon sagen, dass ich mir irgendwie es mir ich kann mich mit dem Gedanken und dem Gefühl nicht anfreunden, dass das rein auf materialistischer Ebene Zufall sein kann. Auch wenn ich natürlich gleichzeitig einräume, dass mir bewusst ist, dass ich mich da absolut täuschen kann. Also ich bin da nicht sehr dogmatisch.
Und das ist ja so generell eigentlich ein Irrmark von dir oder ein Erkennungsmerkmal. Du bist irgendwie immer so ein bisschen on the fence, was das Ganze aber wirklich auch sehr offen und ja, sympathisch macht, also undogmatisch. Deshalb hat mich das jetzt auch interessiert, weil ich das ehrlich gesagt nicht gewusst habe. Und ich war gespannt auf die Antwort, ob du gläubig bist. Ja, aber na gut, du hast Theologie studiert. Irgendwo kann man das schon vermuten, aber kommt denn so, lässt du nicht raushängen in deinen Beiträgen?
Nein.
Und das finde ich auch sehr super. Aber es ist natürlich, ja.
Das ist eine Privatsache für mich. Ne? Also nicht insofern, als dass ich jetzt mich angegriffen fühle oder so darüber zu sprechen, das meine ich nicht. Aber das ist eine Frage meines Selbstverhältnisses und meines Verhältnisses zur Welt sozusagen. Und die ist nun mal jetzt nicht für jedes Gesprächsthema interessant oder relevant oder sonst was. Ne? Also wenn ich danach gefragt werde, rede ich darüber. Aber bei den wenigsten Themen empfinde ich das jetzt als Mehrwert, diesen Aspekt da irgendwie hineinzubringen. Also das ist pragmatisch meinerseits gesehen. Und vielleicht noch ganz kurz, wenn ich darf, zu der Sache mit on the fence sein. Das ist tatsächlich so, und das ist auch irgendwo beabsichtigt von mir. Denn mir geht's ja auch darum, einfach mit den Menschen ins Gespräch zu kommen über diese Themen. Und da hat's ja nun auch keinerlei Zweck, einfach die Keule dessen auszupacken, wovon ich jetzt vielleicht überzeugt bin oder auch nicht im Einzelfall, und um mich zu schwingen, sondern das funktioniert aus meiner Sicht eigentlich besser, wenn man sich die Themen so ein bisschen umkreist, sich herantastet, sich überlegt, was einem selber plausibel erscheinen mag und was nicht. Also Vorsicht ist hier das Stichwort. Ich versuche in meiner Urteilsfindung vorsichtig zu sein. Das gilt auch nicht nur fürs Seltsame, sondern im Grunde für alle Fragen des Lebens.
Sehr klug. Und on the fence, für alle, die jetzt nicht anglophil sind, so quasi am Zaun heißt es eigentlich, wörtlich übersetzt, aber quasi so an der Grenze. Du bist ergebnisoffen. Ne?
Ja, genau. Also ich sehe das Ganze so. Ich sag mal, aus meiner Sicht der kleinste gemeinsame Nenner, den keiner bestreiten kann und im Grunde auch keiner bestreitet, ist, dass Menschen seltsame Erfahrungen und seltsame Erlebnisse haben. Das ist erstmal ein Tatbestand sozusagen, ein Faktum, das denke ich von allen, von Skeptiker bis hin zu, was weiß ich, Esoteriker, irgendwie anerkannt werden muss, würde ich sagen. Da kann keiner was gegen sagen.
Doch, da wird genug dagegen gesagt. Also, dass wirklich solche Erlebnisse gemacht werden, da sind viele der Meinung, das stimmt nicht, die lügen alle oder... Na gut, ist jetzt die Frage. Subjektiv erleben Sie es wahrscheinlich, aber okay.
Genau, darauf will ich ja hinaus. Ja, also der kleinste gemeinsame Nenner ist aus meiner Sicht, dass man zugestehen muss, dass die Leute sowas erleben. Findet das jetzt in ihrem Kopf statt? Findet das ausschließlich in ihrem Kopf statt? Sind das Verwechslungen, Halluzinationen? Oder hat das eine oder andere Phänomen vielleicht noch eine über solche Ansätze hinausgehende Dimension? Das ist dann der Bereich, in dem man eben dann vordringen kann, um drüber zu sprechen. Und da möchte ich eben hin. Und um da hinzukommen, aus meiner Sicht ist es einfach am fairsten auch, intellektuell am fairsten, möchte ich sagen, vom kleinsten gemeinsamen Nenner auszugehen. Und dann kommt man ganz gut miteinander aus, meiner Erfahrung nach.
Ja, und das ist auch gerade in dieser Thematik extrem wichtig, finde ich, weil da meistens dann nur entlang dogmatischer Grenzen nicht einmal mehr gestritten wird, sondern jeder keilt sich fest auf seinem Standpunkt und das war's dann, ne?
Genau, das ist irgendwie immer die Gefahr, wenn man allzu starke Standpunkte mitbringt. Wie gesagt, das gilt ja auch für andere Bereiche. Und keiner ist davor gefeit, sich zu irren. Deswegen, ich bin lieber in meinen Urteilen vorsichtig und ich räume auch ein, wenn ich mich geirrt habe oder Fehler gemacht habe. Es hat keinen Zweck, sich dahinter irgendwas verstecken zu wollen, denn am Ende verarscht man im Zweifelsfall auch letztlich sich selbst. Ne? Und wenn man jetzt ernsthaft Erkenntnisinteresse hat, so wie ich das habe, dann möchte ich mich auch selbst nicht verarschen. Also ich nehme lieber die weniger interessante Wahrheit, als mir selber irgendwelche Fantasiegeschichten einzureden. Und ja, ich weiß nicht, ich bin bisher mit diesem Ansatz ganz gut gefahren, sage ich einfach mal. Ich gehe mal davon aus, dass das so weitergehen wird. Es gibt natürlich ein paar Bereiche, da bin ich mehr im Lager derjenigen, die eher seltsame Phänomene im Hintergrund vermuten. Es gibt Bereiche, da bin ich mehr im Lager derjenigen, die an mundänere Erklärungen denken. Ich weigere mich da, mich irgendwie global gesehen auf eine Sache festlegen zu müssen. Das macht einfach keinen Sinn.
Tut es nicht, ne? Und du denkst eben da auch in Wahrscheinlichkeiten, was ich total vernünftig finde, was ich eigentlich auch tue. Es ist, ja. Man kann nichts, also fort, ne? Der Intermediumismus, alles geht mit allem fließend ineinander über. Hundertprozentig ausschließen, irgendwas ist wirklich schwierig. Und ja, daher ist es der vernünftigste Zugang. Und ich finde eben auch die Frage, ob du gläubig bist, gerade jetzt in Bezug auf die Themen, über die wir heute sprechen werden, schon auch wichtig, weil ja, irgendwo zeigt es aber schon, von wo du kommst. Ja? Du bist zwar dann sehr ergebnisoffen und skeptisch im eigentlichen Wortsinn, aber du kommst jetzt nicht unbedingt aus einer Ecke, sage ich mal, die jetzt unglaublich kritisch dem Ganzen gegenüberstünde. Ja?
Das würde ich so sagen. Also ja. Ich versuche, so kritisch zu sein wie nötig, ne? Und mehr nicht. Also wenn man sich ein bisschen anfängt, mit diesen Dingen zu beschäftigen und dann vielleicht auch anfängt, Kontakt zu haben mit Leuten, die Seltsames erlebt haben oder womöglich sogar fortlaufend mehr oder weniger erleben, dann merkt man ja schon relativ schnell, also jedenfalls mein Eindruck und oder so ging es mir, da merkt man relativ schnell, die allerwenigsten meinem Eindruck nach sind Betrüger oder Lügner oder dergleichen. Die allermeisten machen diese Erfahrung nun mal einfach und warum soll ich dann das versuchen irgendwie zu verneinen, nur weil es jetzt vielleicht nicht in meine Weltsicht reinpasst. Also nochmal, das läuft alles drauf hinaus. Habe ich ein ehrliches Erkenntnisinteresse an der Sache oder nicht? Wenn natürlich nicht, dann ist es im Grunde egal. Dann kann ich alles glauben oder nichts glauben und alle für Lügner halten. Das spielt dann im Grunde gar keine Rolle. Aber wenn man eben ein ehrliches Erkenntnisinteresse hat, dann muss man sich da ein bisschen mehr Mühe geben und dann muss man da sich die Dinge eben auch erstmal anhören, bevor man ein Urteil fällt oder dergleichen.
Ja, und ich muss gleich auf eine Chatfrage eingehen. Mr. March schreibt, ich verstehe das Thema nicht, wieso Ford'sche Welt. Nun, Charles Ford, der, ich sage jetzt mal Anomalist, der Autor einer der ersten UFO-Bücher, kann man jetzt so sagen, obwohl es mal als möglich geht bei ihm, der hat halt irgendwie und sehr stark geprägt auch. Also diese ganze Thematik und die Behandlung und die Auseinandersetzung im Westen war doch sehr stark von diesem Mann, der, ich glaube, Book of the Damned kam 1914, 1915 raus.
Gibt's 19. Eine,
oder 1919.
Bisschen später, ja.
Ja, gibt es auch eine Sendung drüber, The Show of the Damned. Und ja, deshalb Charles Ford.
Ja, man muss sagen, man kann es, finde ich, ganz deutlich sagen, der Mann hat letzten Endes ein Genre erschaffen. Hm. Oder würdest du das so weit nicht gehen? Also
wollte ich vorher sagen, ja. Also das, was wir heute machen hier, ist ohne Charles Ford undenkbar.
Ja, absolut. Also dem schulden eigentlich alle, die irgendwie Interesse an diesen Dingen haben, letzten Endes ein Quäntchen Respekt wenigstens.
Ja.
Zumal man bedenken muss, der ist Anfang der 1870er geboren, 1874 glaube ich, 32 gestorben. Das war nun auch eine Zeit, wo man seitens von der Gesellschaft auch nicht weniger kritisch auf diese Dinge geguckt hat als jetzt. Also ich will damit sagen, er hat sich schon auch ein bisschen exponiert, so wie wir das irgendwie immer noch alle tun, ne? Und ist also auch auf dieser Ebene gewissermaßen ein, ich sage es jetzt mal in Anführungsstrichen, Vorbild. Sehe ich jedenfalls so.
Absolut, ja.
Und ein Punkt noch, das darf man auch nicht unerwähnt lassen. Der Mann war jenseits von Gut und Böse, sage ich mal, was den Arbeitsfleiß angeht. Also was der sich an Stunden und Stunden, Tagen, Wochen, Monate um die Ohren geschlagen hat in Bibliotheken, das ist eigentlich fast gar nicht mehr nachzuvollziehen heute. Man bedenke, damals gab es keine digitalisierten Archive, Quellen, Sammlungen oder sonst irgendwas, sondern, also mit anderen Worten, nix Volltextsuche, sondern der hat sich hingesetzt und hat die alten Zeitungen, Journale und so weiter und so fort Seite für Seite durchgeblättert und das ist unglaublich viel Arbeit.
Ja, sein Wohnzimmer muss interessant ausgesehen haben. Ja, du hast ja auch ein Büchlein rausgebracht. So, jetzt habe ich das nicht dahergenommen. Sag doch du jetzt noch einmal, sprich ein bisschen was über das Büchlein von Geistern, UFOs und Seeungeheuern, heißt es. Von UFOs.
Genau.
Ja.
Das ist der Titel, Untertitel Seltsames und Paranormales aus 5 Jahrhunderten. Das habe ich jetzt im April 22 ist das erschienen. Und das ist im Grunde eine Sammlung von Seltsamkeiten und Kuriositäten. Wie gesagt, mehr oder weniger in Forscher Tradition extrahiert aus historischen Zeitungen, Journalen, Büchern zum Teil. Also ich habe versucht, mit diesem Buch so ein bisschen die Glücksgefühle zugänglich zu machen, die man so hat, wenn man sich für ein Thema wirklich stark interessiert und man dann sich durch irgendwelche alten Texte wälzt und eben plötzlich auf Interessantes stößt. Das ist jedes Mal so ein bisschen wie so ein kleiner Schatzfund letzten Endes und man freut sich total darüber. Und das wollte ich irgendwie so ein bisschen zugänglich machen, denn die wenigsten Leute haben ja Zeit oder auch, ich sag mal, Hintergrund, um sowas selbst zu machen, logischerweise. Und ich dachte, auf diesem Wege könnte man da vielleicht dieses Glück ein wenig teilen.
Eigentlich auf falschem Faden, ne? Also du hast auch dich, wie du sagst, durch alte Artikel und so weiter gewühlt und da ein paar sehr schöne Episoden quasi aus der Versenkung geholt. Von Geistern, UFOs und Seeungeheuern. Ich habe jetzt kurz geholt aus dem Nebenzimmer. Seltsames und Paranormales aus 5 Jahrhunderten, Lars Meyenbach. Ich habe es wirklich verschlungen. Es ist sehr, sehr schnell gelesen, sogar wenn man so langsam liest wie ich. Und ich habe da manche Sachen sogar mehrfach gelesen. Auf 3 Artikel wollen wir heute auch so ein bisschen exemplarisch eingehen. Rimsky fragt, eine Sammlung also, kein Erklärungsversuch? Nein. Kein Erklärungsversuch, nein.
Das ist aber eine sehr gute Frage, ein sehr gutes Stichwort. Denn das ist ein Punkt, der mir sehr wichtig ist, den ich auch in der Einleitung versuche deutlich zu machen. Das, was hier jetzt vorliegt, ist tatsächlich einfach nur eine Materialsammlung. Und vor allem auch bitte nicht missverstehen, das ist keine geschichtswissenschaftliche Arbeit. Das ist keine wissenschaftliche Arbeit. Denn dazu gehören bestimmte Schritte, vor allem eine Quellenkritik, das heißt, man nimmt sich die Texte nicht nur einfach zur Hand und hat sie dann, sondern man guckt sie wirklich genau an. Das bedeutet im Grunde äußere Quellenkritik, innere Quellenkritik. Äußere Quellenkritik geht zum Beispiel auf Beschaffenheit ein, Fragen der Überlieferung, derlei Dinge. Und die innere Quellenkritik beschäftigt sich dann damit, die Inhalte des Ganzen ins Verhältnis zu setzen zu dem schon Bekannten, ins Verhältnis zu setzen zu anderen Quellen der Zeit, ins Verhältnis zu setzen aber auch von zu Sekundärliteratur, die es schon zu den Themen gibt. Also wirklich eine vernünftige Einordnung zu machen und mithilfe dieser Werkzeuge auch dann eine ordentliche Gewichtung des Quellenwerts vorzunehmen. Also mit anderen Worten, da steckt dann, wenn man das wissenschaftlich machen und nennen möchte, mit Recht, steckt da dann noch eine ganze Menge mehr dahinter. Das war jetzt in diesem Fall nicht mein Anliegen. Ich wollte wirklich irgendwie die Leute einladen, so ein bisschen meine Begeisterung für Geschichte auf der einen Seite, aber natürlich speziell jetzt auch für das Seltsame innerhalb der Geschichte nachzuvollziehen und so ein bisschen dieses Trüffelschweingefühl, nenne ich es manchmal, also das Suchen und Finden nachzufühlen. Deswegen sind, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, sind die einzelnen Kapitel auch zum Beispiel nicht chronologisch geordnet oder so, sondern so ein bisschen durcheinander gewürfelt. Das habe ich mit Absicht so gemacht, denn wenn man sich jetzt auf die Suche begibt in Archiven, bekommt man die Dinge eben auch nicht fein säuberlich schon vorsortiert präsentiert, ne, sondern man muss sie eben suchen und finden. Und hinter der einen Ecke findet man nichts, sogar hinter den allermeisten Ecken findet man nichts. Und plötzlich unverhofft hinter einer weiteren Ecke findet man dann eben plötzlich doch was Tolles. Und ja, das ist eigentlich so das Ansinnen mit diesem Buch gewesen. Ich will aber auch nicht verheimlichen, dass diese Kapitelstruktur, das hatte auch ein bisschen arbeitsökonomische Gründe. Ich wollte das machen. Ich hatte mitunter begrenzte Zeit, wie man sich vorstellen kann, dran zu arbeiten. Und das hat es dann für mich ein bisschen einfacher gemacht, das sozusagen so modular aufzubauen, sodass ich mich immer einer Geschichte sozusagen widmen kann und die abschließen kann. Und wenn ich dann mal ein paar Wochen zu gar nichts komme, zwischenzeitlich macht das nicht so viel, weil ich danach eh ein neues Kapitel anfange zu schreiben sozusagen, was nicht inhaltlich jetzt mit dem davor verknüpft sein muss.
Ja, und ja, es sind teilweise recht kurze Episoden. Und ich finde das eigentlich sehr entspannend, dass du da jetzt nicht einen Erklärungsversuch noch anzubringen versuchst. Erstens deshalb, dann hätte das Büchlein wohl ein Werk von mehreren hundert Seiten werden müssen, in Großformat.
Ja.
Weil, was heißt eine Erklärung? Ich meine, ich weiß nicht genau, was sich manche Leute dann erwarten. Eine Erklärung dieser Fallsammlung, die du da in deinem Buch hast. Und übrigens danke für das Probeexemplar sozusagen. Spuk im Gefängnis von Weinsberg, Ufos über Norwegen, leuchtende Kugeln und die Mutter Gottes, ein riesiger Seemensch an der dalmatinischen Küste, Lichtwellen auf dem Meer, ein Mönch und der Teufel, das Mädchen vor Orlach, von dem wir heute auch noch sprechen werden. Also ich meine, wer jetzt sie da erwartet, dass er dann eine einfache Erklärung für all das kriegt, die dann auch noch brauchbar ist, finde ich irgendwie seltsam. Aber also zumindest jetzt auf die Schnelle jetzt oder.
Also ich sag mal so, es ist eine Erwartung, die auf keinen Fall erfüllt werden wird in diesem Leben vermutlich. Wir wissen ja, selbst die Themen, die vielfach beackert sind, also die großen Evergreens, UFOs, Bigfoot und so weiter und so fort, da haben sich hunderte, tausende Köpfe über Jahre und Jahrzehnte Gedanken zugemacht und wir haben ja trotzdem bis heute keine, wir haben es eben genannt, Lösung. Also das ist leider tatsächlich nicht leistbar. Hier kommt jetzt noch, wie du schon sagst, hinzu, das ist auch einfach eine sehr große Bandbreite. Ich wollte natürlich auch ein bisschen die verschiedenen Bereiche, auf die man da so stoßen kann, natürlich auch ein bisschen aufzeigen, ne? Man hätte jetzt sich natürlich auch auf ein Thema spezialisieren können, aber ich dachte, es sei vielleicht interessanter, möglichst in die Breite zu gehen. Vielleicht mache ich Spezialisierung in der Zukunft nochmal, mal gucken.
Mimi schreibt Orlach, Rufzeichen, 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 das ist das übernächste Dorf von uns.
Ja, perfekt.
Welches Orlach, ich meine, gibt es da vielleicht mehrere Orlachs, welches ist denn da gemeint?
Das weiß ich nicht, ob es mehrere gibt. Hier ist auf jeden Fall das in Württemberg gemeint.
Aha.
Zu unserer Zeit, wo die Geschichte sich ereignet haben soll, wäre das Königreich Württemberg gewesen. Also das ist gar nicht so weit weg von Stuttgart.
Mhm.
Also ich schätze mal.
Okay, ja? Und bevor wir uns dann gleich dieser Dame, die da Absonderliches erlebt hat, widmen, vielleicht noch kurz eine Frage aus dem Chat. Sherlock Holmes möchte wissen, wie alt ist der älteste UFO-Bericht, den du gefunden hast?
Den ich gefunden habe persönlich oder den man überhaupt gefunden hat? Das wäre vielleicht noch interessant.
Den du kennst.
Ja, die Antwort ist leider schwierig. Da sind wir schon wieder bei On the Fence. Die Frage ist natürlich, wie weit geht man da jetzt mit seinen Interpretationen? Es gibt mehr als genug Leute, die zum Beispiel bestimmte Abschnitte des Alten Testaments mit UFO-Brille lesen. Ich sage nur Ancient Aliens. Kann man natürlich machen. Es gibt auch Texte aus anderen Kulturen, alte Texte, wo man das macht und machen kann, wenn man möchte. Es gibt eine ganze Menge von mittelalterlichen Texten, die man unter dieser Brille lesen kann. Ehrlich gesagt, ich halte davon so bedingt was. Also ich finde das eigentlich gut, dass man das macht. Und das, weil es sicherlich interessant ist. Was mir nicht so gefällt, ist dann die vermeintliche Sicherheit, zu denen manche Leute da kommen. Und das liegt einfach daran, dass man sich vergegenwärtigen muss, dass das nur eine von vielen, vielen möglichen Brillen ist, solche Texte zu lesen. Und wenn man sich dann plötzlich mit der entsprechenden Kultur oder umgebenden Kultur aus der spezifischen historischen Epoche auskennt, vielleicht Mythen aus dem Hintergrund kennt und so weiter und so fort, dann stellt man fest, dass es für viele dieser aus unserer Sicht auf den ersten Blick UFO-mäßig anmutenden Texte auch andere Erklärungen geben kann, die vielleicht auch dann einfach funktionieren, wenn man nur von Mythen und solchen Dingen ausgeht. Nicht? Also
Ja,
es gibt da keine Antwort.
Es gibt da leider keine einfache Antwort. Ja, weil es kommt auf die Definition von einem UFO an. Ja.
Richtig.
Das moderne Phänomen, ja, da, wenn ich an die Fallsammlung zum Beispiel von Valet in Passepartout Magonia denke, Ende 19. Jahrhundert waren da die ersten Sichtungen, 1870 so in der Gegend ging das los. Glaube ich mich jetzt zu erinnern, aber ja, ist jetzt auch nicht
also
so
wichtig. Also er hat ja auch mittelalterliche Beispiele, ne? Aber du meinst jetzt wahrscheinlich
Scheiben, weiß nicht, ob so die klassische, die klassische Sichtung oder das Objekt, das dann halt in den 40ern gesehen wurde und das dann diesen ganzen Begriff geprägt hat und so weiter. Jetzt nochmal, sprechen wir da jetzt von Orlach bei Schwäbisch Hall? Entschuldigung, ich bin in deutscher Geografie gänzlich unbegabt.
Wie weit Schwäbisch Hall da jetzt weg ist, weiß ich nicht, aber das müsste die Ecke sein, denn Schwaben beginnt da ja sozusagen etwas weiter westlich dann. Also ja, soweit ich weiß, gibt es zumindest in Baden-Württemberg nur ein Orlach und das ist es dann.
Gut, also Orlach. Und da gab es ein Mädchen auch im auslaufenden 19. Jahrhundert ist die Geschichte angesiedelt, oder?
Das ging los 1831 bis 1833.
Noch einiges davor. Eine junge Frau auf einem Bauernhof, nicht sehr schulaffin, wird sie beschrieben.
Ja, aber fleißig.
Ja, hat seltsame Begegnungen.
Also, wir können gerne direkt damit loslegen. Zeitrahmen ist schon genannt. Es handelt sich da um ein Geschehen, was sich auf einem Bauernhof abgespielt hat. Und zwar der Familie Grombach, eine evangelische Familie. Vater, Mutter, vier Kinder. Und eines dieser Kinder ist Magdalena. Eine Tochter Magdalena, die ist zu dem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Ich frage mich gerade in diesem Moment, warum ich eigentlich das Mädchen von Orlach dann geschrieben habe. Ist ja mehr eine Frau oder junge Frau. Keine Ahnung. Es ist
die Frau von Orlach klingt da ein bisschen komisch.
Ja. Klingt nicht so gut, ja. Hat vielleicht mein innerer Poet direkt Veto erhoben. Das ist eine wirklich interessante Geschichte, weil das sich um Geschehnisse handelt, die sich im Laufe der Zeit immer weiter steigern. Das Ganze geht eigentlich los, so mehr oder weniger 1831. Und hier sei jetzt nochmal vorweggeschickt, ich gebe das jetzt so wieder, wie es schriftlich überliefert ist. Das heißt natürlich nicht, dass das eins zu eins so passiert sein muss. nicht? Das nur noch mal zur Klarstellung. Aber das ist halt das, was wir haben. Es geht los im Februar 1831 mit dem Kauf einer neuen Kuh. Die Kuh wird im Stall angebunden und dann ergibt sich in den nächsten Tagen, dass die mehrfach an einer anderen Stelle angebunden vorgefunden wird. Also gewissermaßen den auf unerklärliche Weise den Platz wechselt. Niemand auf dem Hof will das getan haben und dementsprechend ist es schon mal eine Seltsamkeit. Das Ganze geht mit den Kühen auch weiter, denn bei dreien dieser Kühe, die sie dort hatten, ich weiß leider nicht, wie viel sie insgesamt hatten, ich vermute nicht viel mehr, da haben sich plötzlich in den Kuhschwänzen, ja, ich sag mal, kunstvolles Flechtwerk finden lassen. Irgendwer oder irgendwas hat die Schwänze von Kühen geflochten. Und das ist super spannend, weil das ist ein Motiv, das kennen wir im europäischen Bereich von Elfen-Feen-Geschichten zum Teil. Dass also ja, Tierhaare geflochten werden oder mitunter auch Menschenhaare. Das ist aber auch was, was wir aus Nordamerika von manchen Menschen berichtet bekommen, die der Meinung sind, mit Bigfoot oder sagen wir mal anderen seltsamen Waldbewohnern, wie auch immer man sie dann nennen will. Es gibt ja die verschiedensten Namen, bleiben wir einfach bei Bigfoot. Was aus diesem Kontext berichtet wird, also da ist mein Interesse direkt durch die Decke gegangen, als ich das gelesen habe. Und man muss sich vorstellen, dass mit diesem Flechtwerk in den Schwänzen der Kühe, das hat sich zum Teil mehrfach am Tag wiederholt. Also man hat die dann wieder auseinander geflochten, nur um dann später am Tag festzustellen, dass sie wieder verflochten sind. Kein Mensch weiß woher oder warum. Das ging über mehrere Wochen. Also irgendwer hat auf diesem Hof, ich sag mal, Schabernack treiben wollen. Ganz deutlicher Schabernack. Dabei bleibt es aber nicht so richtig, denn eines Tages ist die gute Magdalena dabei, die Kühe zu melken, als sie plötzlich aus dem Nichts eine saftige Ohrfeige bekommt. Eine Ohrfeige, die so stark ist, dass ihr die Kopfbedeckung vom Kopf fällt. Und das Ganze wird dann noch begleitet von dem Auftauchen seltsamer Tiere. Eine Katze wird erwähnt, die ihr in den Fuß beißt. Ein schwarzer Vogel, der aus dem Stall fliegt, obwohl der vorher verschlossen war. Und hier merken wir jetzt schon, hier muss man eigentlich auch schon wieder anfangen, vorsichtig zu werden. Manche dieser Dinge, die dann als seltsam aufgefasst werden in solchen Situationen, würden vielleicht, wenn man sie aus diesem Kontext, das vorher schon was Seltsames passiert ist, herausnimmt, gar nicht mehr so auffällig sein, nicht? Also läuft da halt mal eine Katze rum, die vorher nicht da ist. Bin auch im ländlichen Bereich groß geworden, dass jetzt mal ein Vogel sich in einen Stall verirrt und da dann vielleicht eine Zeit lang eingeschlossen ist, halte ich persönlich jetzt auch nicht für so abwegig. Es kommen dann aber noch Dinge, wo es doch relativ eindeutig seltsam wird. Wir sind inzwischen im Februar 1832. Da bricht das erste Mal ein Feuer im Stall aus, das sich keiner erklären kann. Man löscht das dann und geht erstmal davon aus, dass das irgendwie Unbekannte waren. Man muss dazu wissen, vor allem im 18., aber auch im 19. Jahrhundert gab es je nachdem regional, zum Teil auch zeitlich nochmal sehr unterschiedlich, aber tendenziell mehr umherstreunende Leute, als wir das jetzt heute gewöhnt wären. Also mit anderen Worten, Menschen ohne Wohnsitz, in der Regel in recht erbärmlichem Zustand, oft zum Beispiel Witwen, deren Mann gestorben ist, oder auch ehemalige Soldaten. Es gab damals keine so wirklich effiziente Versorgung von Invaliden zum Beispiel. Die mussten irgendwo bleiben und die sind dann übers Land gezogen und haben zum Beispiel gerne gebettelt oder haben Kleinkram verkauft und so weiter und so fort. Also das nur als Kontext. Diese Annahme, dass das irgendwer sich da auf den Hof geschlichen haben könnte, ist für die Zeit jetzt nicht so super verrückt, wie es vielleicht heute wäre. Es brechen weitere Feuer aus am 9., am 10., am 11. Februar, 4 Tage in Folge. Und der Bauer bittet schließlich den Schultheißen des Dorfes, ihm irgendwie ein paar Leute zu geben, damit sie den Hof bewachen können. Das wird auch gemacht und die Feuer treten aber trotzdem weiterhin auf. Es wird niemand kann sehen oder niemand bekommt mit, wie diese Feuer entstehen. Jetzt geht die Geschichte noch weiter. Also die Feuerphase ist auch wieder vorbei. Die Entwicklung geht irgendwie weiter, warum auch immer. Magdalena hört eines Tages im Stall eine Art Winseln, wie von einem Kleinkind. Das natürlich auch ein absoluter, ich sag mal, Klassiker, ne? Hast du wahrscheinlich auch schon 1 Million Mal gehört, vermute ich mal. Auch übrigens etwas, was man im Kontext nordamerikanische Wildnis und Bigfoot manchmal hört. Und noch am gleichen Tag sieht sie wieder im Stall die Schattengestalt einer Frau. Später, weiterhin am gleichen Tag, erscheint diese Gestalt nochmal und jetzt spricht sie sogar. Und sie gibt letzten Endes die Botschaft aus, dass das Haus bis zum 5. März des Folgejahres abgerissen werden soll. Dass ein Böser, Zitat, es abbrennen wolle. Aber diese Gestalt, mit der sie da also gerade spricht, diese Frauengestalt, ihn bisher daran habe hindern können. Wenn aber das Haus bis zum 5. März nicht abgerissen sei, dann kann ein Unglück nicht mehr verhindert werden. Der Vater und der Bruder sind bei dieser Episode auch dabei. Und bezeichnenderweise haben die weder etwas gesehen noch gehört. Also wir sehen schon hier, das ganze Geschehen konzentriert sich auf Magdalena. Auch das, was bis heute beobachtbar ist, bei, ich sag mal, Poltergeist-Phänomenen, der berühmte Dr. Walter von Lukadu hat ja schon oft darüber gesprochen, als Beispiel aus dem deutschsprachigen Raum. Der ist der Meinung, dass sich diese Phänomene im Grunde um solche Fokuspersonen herum entwickeln, oft junge Frauen oder überhaupt jüngere Menschen, zum Beispiel in der Pubertät. Und dass die sozusagen innere psychische Konflikte externalisieren und dann gewissermaßen durch unbewusste Psychkraft halt entsprechende Poltergeistphänomene auslösen, ist wahrscheinlich für die meisten, die zuhören, nicht so ganz was Neues. Es wird aber noch deutlich expliziter, sage ich mal. Am 19. Februar erscheint dieser Frauengeist der Magdalena nochmal, als sie abends im Bett liegt und verrät ihr jetzt noch mehr. Sie sagt ihr nämlich, dass sie weiblich sei. So viel hatte Magdalena ja schon vermutet, auf Basis der tatsächlich der Gestalt, sozusagen der Umrisse dieser Erscheinung. Und dass sie am gleichen Tag wie Magdalena Geburtstag habe. Zusätzlich sagt sie, sie sei mit einem Bösen, wir können uns dazu denken, Geist wahrscheinlich, verbunden. Magdalena könne ihr aber helfen, um sie zu befreien. Ja, und jetzt, was irgendwie so begann als, ich sag mal, Bauernhof-Poltergeist-Geschichte, die gar nicht groß, ich sag mal, mit Sinnhaftigkeit zu versehen war. Alles, was da so geschah, erschien ja relativ zufällig, sage ich mal, ne? Oder bizarr, seltsam, ohne klares Ziel oder sonst irgendwas. Das entwickelt sich jetzt im Folgenden immer mehr zu einer, ich nenne es Geistergeschichte. So ganz im Duktus der Zeit, sage ich mal. Also die Vorstellung, dass irgendeine menschliche Seele auf Erden festhängt aufgrund von bestimmten Umständen, oft böse Taten oder ein schneller und plötzlicher und unerwarteter Tod. Das sind so die häufigsten. Ein guter Tod, in Anführungsstrichen, war in der Zeit, im Denken der Zeit immer ein ruhiger Tod, einer, der vorhersehbar war. Und das Gegenteil davon ist eben der abrupte Tod, der Unfalltod, der grausame Tod, der schmerzhafte Tod. Stoppe mich, wenn du irgendwie einhaken willst oder ich zu schnell bin. Ich weiß jetzt nicht, ob...
Ich lausche.
Okay, alles klar. Das Ganze ging weiter am 25. April. Übrigens, diese Daten, das ist ja recht genau jetzt, hier auf den Tag genau, die basieren darauf, dass der Vater relativ detaillierte Notizen geführt haben soll über diesen Fall. Es ist auffällig, das möchte ich an der Stelle auch einfügen, dass in dem Buch, das diese Geschichte, ich sag mal, recht ausführlich kolportiert, da sind zum Teil richtige Dialoge oder sagen wir mal wörtliche Rede von den Erscheinungen. Das ist natürlich ein bisschen seltsam, weil man kann sich kaum vorstellen, dass diese junge Frau da irgendwie mit dem Bleistift gesessen hat, zumal wir schon erfahren haben, sie sei nicht sehr schulaffin gewesen, und irgendwie steno-mäßig mitgeschrieben hat, was da passiert ist. Also hier kommt mal so in Ansätzen sozusagen eine Frage der Quellenkritik rein. Hier muss man sich fragen, wie kommt dieser Text eigentlich so zustande? Das kann doch eigentlich gar nicht angehen. Der Autor war Justinus Andreas Christian Kerner. Das war ein Arzt, Schriftsteller und der hat sich mit seltsamen Phänomenen beschäftigt in seiner Zeit. Und meine Vermutung ist so ein bisschen, dass der auf Basis der Notizen von dem Vater und auch der ausführlichen Befragung von Magdalena diese wörtliche Rede dieser Erscheinung wahrscheinlich so ein bisschen, ausgearbeitet hat, sozusagen. Also da könnte dann also schon eine Spur des Fiktiven sozusagen mitgedacht werden oder ich denke, man versteht, worauf ich hinaus möchte.
Ja, sehr gute Beobachtung, aber man liest dann oft das so, denkt sich vielleicht kurz, ja, interessant, dass sie sich so genauer erinnern konnte oder wie auch immer, aber genau die richtige Frage eigentlich.
Ja, und nochmal, wenn man jetzt wirklich eine geschichtswissenschaftliche Arbeit draus machen wollte, dann müsste man das natürlich wirklich so genau wie möglich versuchen nachzuvollziehen. Da muss man sich sofort die Frage stellen, komme ich irgendwann die Notizen des Vaters heran? Gucke ich mir die an? Ne? Und so weiter und so fort. Finde ich vielleicht im Briefverkehr von Kerner irgendwelche Aussagen dazu, wie dieser Text zustande gekommen ist? Also da geht man dann wirklich ins Detail, um das Ganze zu rekonstruieren. Und das an der Stelle nur nochmal, weil es so schön passt, der Hinweis, das ist halt nicht das, was dieses Buch leistet. Aber dennoch, wir gehen weiter in der Geschichte. 25. April, besagter Geist erscheint wieder, also der gute Geist, der Frauengeist, und verrät unserer Protagonistin, dass er am 12. September 1412 geboren sein soll. 12. September ist der Geburtstag von Magdalena, natürlich nicht 1412. Verrät sogar seinen Namen, Anna Maria, ein sehr, sehr gängiger Name. Und verrät weiter, dass sie mit 12 Jahren unter Protest ins Kloster gekommen sei. Hier weiteres Element recht klassischer Geistergeschichten, sage ich mal. Klöster haben irgendwie immer eine gewisse Faszination ausgeübt. Und mein Eindruck ist, Geistergeschichten lassen sich besonders gut mit Klöstern, Burgen und so weiter verknüpfen. Ist also auch was recht Typisches. Ich will damit nicht sagen, dass es erfunden oder so ist. Ne? Ich will nur darauf aufmerksam machen, dass das ganz gut in den kulturellen Konnex der Zeit, sage ich mal, passt. Bis zum Mai erscheint dieser gute Geist dann auch noch öfter und gibt hier und da sozusagen weitere Details der Geschichte zum Besten. Zum Beispiel, und das ist das in meinen Augen jetzt für den Fortgang wichtigste, kündigt der gute Geist an, dass Magdalena Anfechtungen durch den schon mehrfach erwähnten bösen Geist zu erwarten habe, aber ihm niemals antworten sollte. Also egal was passiert, auf keinen Fall auf diesen bösen Geist eingehen oder reagieren. Das ist der Rat des guten Geistes.
Don't feed the troll.
Don't feed the troll, genau. Geil. So ist es absolut auf den Punkt gebracht. Wahrscheinlich der gleiche Mechanismus dahinter. Gleichzeitig kündigt der gute Geist aber leider auch an, dass er sich jetzt erstmal nicht mehr blicken lässt. Also mit anderen Worten, hier geht die Geschichte jetzt wieder in die nächste Phase über. Unsere Protagonistin muss sich jetzt irgendwie mehr oder weniger allein auf sich gestellt, zwar vorinformiert durch die gute Kraft, aber jetzt auf sich gestellt, mit der bösen Kraft irgendwie auseinandersetzen. 24. Juni 18.32 Uhr ist der nächste interessante Stichpunkt. Da ist Magdalena allein in der Küche am Kochen, beziehungsweise am Essen zubereiten in irgendeiner Form und wartet nämlich auf die Familie, die auf Kirchgang ist und zurückkommen soll und dann eben Essen bekommen soll. Und währenddessen hört sie einen lauten Knall aus dem Stall. Auch das natürlich Poltergeist-Phänomen, wie es im Buche steht. Als sie gerade hin will, sieht sie plötzlich den Herd voller gelber Frösche, der eben noch nicht voller gelber Frösche war und die auch seltsam aussehen. Ich weiß leider nicht, inwiefern seltsam. Aber gut, wirklich ein gelber Frosch ist ja hierzulande eigentlich auch schon ungewöhnlich. Sie will die Frösche einsammeln, damit sie was hat, was sie zeigen kann sozusagen, um zu zeigen, dass sie nicht bekloppt ist, in Anführungsstrichen. Als sie das vorhat, kommt aus dem Fußboden die Stimme der Geisterfrau, die sie schon kennt, und verbietet ihr das, die Frösche anzufassen oder einzusammeln vielmehr. Daraufhin verschwinden dann die Frösche. Das ist natürlich auch interessant. Also die gute Geisterfrau hat sich eigentlich gerade schon verabschiedet gehabt, so nach dem Motto, jetzt musst du erstmal ohne mich klarkommen. Aber hier war jetzt scheinbar Gefahr im Verzuge und dann hat sie sich erbarmt, doch nochmal aus dem Fußboden heraus Tipps zu der Sache zu geben. Fand ich auch sehr, sehr interessant. So, jetzt wird es aber langsam ein bisschen düsterer und bleibt es dann erstmal im Grunde auch. Eines Morgens im Juli ist sie mit ihrem Vater zusammen auf dem Weg zum Feld, sehr früher Morgen. Sie sieht nacheinander eine schwarze Katze, einen schwarzen Hund und ein schwarzes Fohlen, hört außerdem eine Stimme. Der Vater wiederum sieht und hört nichts. Schwarze Katze, schwarzer Hund und schwarzes Fohlen, auch wieder vollkommen passend, Tiere, die traditionell mit dem Bösen in Verbindung gebracht werden. Und das heißt dann in christlicher Lesart, der Böse ist natürlich der Teufel oder ein Teufel. Auch noch im Juli sieht sie dann ein schwarzes Pferd ohne Kopf, also es wird weiterhin makaber. Und am gleichen Tag, am Nachmittag, jetzt kommt der Auftritt sozusagen ihres Widersachers. Sie sieht einen schwarzen Mann. Der nimmt auch direkt Kommunikation auf, verhöhnt sie, verunglimpft auch den guten Geist, den sie ja schon kennt, und sagt ihr im Grunde, den soll sie mal vergessen, sie soll sich lieber an ihn halten. Er würde ihr dann den Schlüssel zum Keller geben und dort drin sind 8 Eimer Wein und viele köstliche Dinge. Also eine, ich sag mal, materialistische Verführungsaktion gewissermaßen. Brauche ich, denke ich, auch nicht darauf hinweisen, dass das auch ein recht klassisches Motiv ist. Unsere Magdalena ist aber geistesgegenwärtig oder, ja, ich weiß nicht, klug. Sie hält sich an den Rat, den der gute Geist ihr gegeben hat und geht null darauf ein. Diese, ich sag mal, Verführspielchen oder der Versuch, sie aus der Reserve zu locken, ging dann noch eine ganze Weile weiter. Dieser böse Geist taucht dann zeitweise als Krokodil auf, als Schlange, als schwarzer Bär, macht immer entsprechende Bestechungsangebote, aber Magdalena bleibt stark. So, jetzt, ich habe schon angekündigt, es wird noch düsterer. Jetzt wird es ja deutlich unangenehm, würde ich sagen. Denn eines Tages taucht dieser böse Geist wiederum in neuer Gestalt vor ihr auf. Diesmal als, Zitat, monströses Tier, das mitten am Leibe einen Hals hat. Ich habe darüber viel nachgedacht. Ich weiß nicht, kannst du dir darunter was vorstellen? Oder hast du da eine Assoziation direkt?
Ich habe jetzt irgendwie an eine Schildkröte gedacht, aber na, keine Ahnung, ja.
Ja, stimmt. Das ist eigentlich eine gar nicht so schlechte Idee. Also, ja, ich weiß nicht. Wenn jemand da gute Hinweise hat, was damit vielleicht gemeint sein könnte, bin ich echt dankbar drüber. Ist irgendwie so ein Kuriosum, nicht? Diese Beschreibung. Macht die Sache für mich eigentlich interessanter. So, was jetzt aber kommt, ist dann der unangenehme Teil. Magdalena verfällt nämlich in Trance und fängt an, mit den linken Gliedmaßen ja, zu zappeln, herumzuschlagen, sich zu bewegen. Vor allem dann, wenn eine Bibel herangebracht wird. Also auch hier die volle Einbettung in den kulturellen Kontext, ne, ihrer Zeit und ihrer Umgebung. Wir haben es also, ich sag mal, mit einer halbseitigen Besessenheit irgendwie zu tun. Und das ist auch ganz spannend, dass hier die linke Seite betroffen ist. Die linke Seite ist traditionell die Seite, die dem Bösen zugeschrieben wird. Man findet das so ein bisschen noch im Latein. Sinister heißt sowohl links als auch finster. Magdalena berichtet nach dieser Trance, dass dann der gute Geist zu ihrer Rettung herangeeilt wäre, also irgendwie wieder aufgetaucht ist, wird leider nicht großartig näher beschrieben, und sie dann zugehört hätte, wie der gute Geist und der böse Geist sich miteinander in einer unverständlichen Sprache unterhalten haben. Und dann ist der böse Geist abgerauscht danach. Ich finde, das kann man sich auch irgendwie so auf der Zunge zergehen lassen. Auch das doch eigentlich ein ja, seltsames Detail, also jedenfalls so für mein Verständnis. Diese Wesen scheinen da irgendwie dann in Verhandlungen zu gehen, die den betroffenen Menschen offensichtlich nicht großartig zu interessieren hat. Denn sie haben ja bis dato schon gezeigt, dass sie mit Magdalena durchaus so kommunizieren können, dass sie sie versteht. Das war aber hier offensichtlich nicht gewollt. Also wer weiß, was da an Absprachen irgendwie nötig war.
Vor allem, welche Sprache das war.
Ja, also ich meine, wir haben schon gehört, der gute Geist identifiziert sich als ein Mensch aus dem 15. Jahrhundert, aus dem frühen 15. Jahrhundert. Und natürlich wäre hier eine naheliegende Vorstellung, dass wenn dieser Geist so spricht, wie er im 15. Jahrhundert Deutsch gesprochen hätte, dann ist schon vorstellbar, dass Magdalena das nicht verstanden hätte, denn die Sprache hat sich durchaus in der Zwischenzeit, da liegen 400 Jahre dazwischen, verändert. Aber keine Ahnung, ist nur so einer von wahrscheinlich vielen möglichen Überlegungen an der Stelle. So, dieser unangenehme Teil mit der halbseitigen Besetzung geht dann auch noch weiter. Seit Ende des Augusts kommt der böse Geist immer in dieser Form. Also sobald er auftaucht, ist Magdalena besessen und der böse Geist spricht zum Teil auch durch sie, also mit ihrer Stimme sozusagen. Sie spürt während dieser Episoden auf ihrer linken Seite ihn sozusagen stehen und fühlt außerdem kalte Finger im Nacken. Der Kopf ist leicht auf die linke Seite gesenkt, die Augen sind fest verschlossen, die Augäpfel nach oben verdreht, wenn man sie aufgemacht hat. Also die man hat da zum Teil auch wenigstens einen Arzt hinzugezogen, ich weiß nicht, ob sogar mehrere, ja, und hat sie in diesem Zustand auch untersucht. Und daher weiß man, wie die Augen gedreht waren. Der linke Fuß hat sich in diesen Anfällen so stark hin und her bewegt, immer über den Boden geschoben, gerieben, dass zum Teil es zu bluten hat angefangen. Diese Anfälle gingen 4 bis 5 Stunden. Das ist vermute ich mal, dann auch ein Grund dafür, dass es irgendwann anfängt zu bluten. Interessanterweise, wenn der Anfall vorbei war und das Blut abgewaschen wurde, zeigte sich angeblich keine Verletzung am Fuß. Also kein Mensch weiß, woher kommt das Blut. Und der Fuß ist kalt. Das gilt für die ganze Körperhälfte. Die linke Körperhälfte ist während dieser Anfälle kalt. Ich weiß leider nicht, wie kalt. Die rechte Seite ist normal warm. Also dieser Links-Rechts-Dualismus setzt sich da auf körperlicher Ebene wirklich scheinbar sehr deutlich fort oder drückt sich sehr deutlich aus. Nach diesen Anfällen hat Magdalena daran keine Erinnerung. Und was vielleicht auch noch interessant zu erwähnen ist, dass die zu Rate gezogenen Ärzte oder der zu Rate gezogene Arzt diese Anfälle als ja ungewöhnliche Form der Epilepsie deutet. Der Arzt gibt auch auf Basis dieser Diagnose ja Therapiehinweise für die Eltern. Die Eltern gingen aber ganz deutlich von einer Besessenheit aus, waren religiöse Menschen und haben die einfach ignoriert. Magdalena hat aber ein bisschen Glück, denn in der Zwischenzeit kommt der gute Geist auch nochmal wieder vor und versichert ihr nochmal, dass das Elend aufhören würde, wenn sie standhaft bliebe. Also mit anderen Worten, nicht auf die Verführungs- in Anführungsstrichen Versuche des bösen Geistes weiterhin eingeht. Und vor allem, wenn der besagte Hausabbruch rechtzeitig realisiert werden würde. Die Eltern werden da dann auch irgendwie jetzt nervös. Wir müssen uns vergegenwärtigen, das Ganze läuft nun auch schon eine Weile und wir sehen, es wird irgendwie offensichtlich immer drastischer. Also das eigene Kind da so in einem 4- bis 5-stündigen Trance-Anfall zu sehen, ist wahrscheinlich schon recht belastend gewesen, kann ich mir vorstellen. Und dementsprechend fangen die Eltern jetzt einfach an, vorzubereiten, tatsächlich dieses Haus abzubrechen, so wie gefordert. Das Ganze ist jetzt auch.
Da gab es ja einen, Entschuldigung, aber da war nämlich vorher eine Frage im Chat, da gab es ja einen ganz konkreten Termin für diesen Abriss. Gibt es ja irgendeine Idee, woher dieser Termin kam?
Also ich habe keine Idee. Ich müsste jetzt nochmal in mich gehen, ob vielleicht irgendwo im Text noch ein Hinweis versteckt ist. Aber ad hoc kann ich da zumindest keine Idee zu geben. Ich kann vielleicht im Nachgang der Sendung dir mal diesen Volltext schicken. Der ist nämlich verfügbar online. Und wenn Leute sich den angucken mögen und dann vielleicht selber auf eine Idee kommen, was es mit diesem 5. März auf sich haben könnte, dann bin ich dankbar. Also mir ist da jetzt nichts
aufgefallen. Können wir dann dazu verlinken zur Sendung, ja, sehr gut.
Eine gute Idee, ja. Das ist kein Thema. Also wie gesagt, mir ist da nichts zu eingefallen, aber das muss ja nichts heißen. Was ich noch kurz sagen wollte, inzwischen ist das Ganze, regional bekannt. Und es ist so, dass auch Schaulustige zum Hof kommen, um diesen Besessenheiten beizuwohnen. Das war wohl auch so, dass dann zeitweise die Leute versucht haben, das sozusagen für sich zu nutzen, dem bösen Geist, der da nun durch sie gesprochen hat, dem sozusagen Fragen zu stellen. Und ich weiß nicht, ich habe leider kein konkretes Beispiel, aber ich vermute mal, da wird es sich dann um Fragen gehandelt haben, die sich primär so auf das eigene Wohlergehen richten. Denn das war eigentlich zu den Zeiten immer so das Hauptinteresse, wenn man es irgendwie mit der Geisterwelt zu tun hatte. Man wollte wissen, wie man jemanden dazu bringen konnte, sich zu verlieben, oder man wollte wissen, wie man an Geld kommt oder einen Schatz findet und solche Dinge. Also so relativ banale Sachen normalerweise.
Heute wäre es die Frage nach den Lottozahlen.
Ja, genau, sowas. Gab natürlich auch damals Leute, die sich, ich sag mal so, über dieses Persönliche hinaus mit solchen Dingen beschäftigt haben, aber der Otto-Normalbürger, sage ich jetzt mal, natürlich eher nicht. Ja, jetzt haben wir den 4. März, also einen Tag vor Stichtag, und der gute Geist erscheint ihr das letzte Mal, als sie im Bett liegt. Der kommt bei diesem Mal so hell glänzend, dass sie, also Magdalena, diesen Geist kaum anschauen kann. Und jetzt in diesem Auftritt erzählt er die ganze Geschichte. Und zwar, oder ja, den Großteil der Geschichte, sagen wir mal so. Und zwar sagt der gute Geist, dass er nicht ganz erlöst sei, aufgrund von Untaten, die ihr, wie gesagt, weiblicher Geist angetan wurden. Jetzt aber durch Magdalena hätte sie die Chance, dass diese Geschichte verbalisiert wird, nach draußen getragen wird und dadurch Erlösung stattfinden kann. Also im Grunde haben wir hier, wie hieß dieser Film noch, irgendwas mit Ghost und Sam? Da war es, glaube ich, mehr oder weniger die gleiche Mechanik, die bis heute irgendwie so ein Teil der Geistervorstellung irgendwie beherrscht, interessanterweise. Naja, die Geschichte ist aber, dass besagter Geist mit 22 Jahren von einem bösen Mönch vom Nonnenkloster ins Mönchkloster geschmuggelt wurde, mit eindeutigen Absichten, auch zwei Kinder von ihm zur Welt gebracht hat, die er jeweils direkt ermordet hat. Diese Affäre soll 4 Jahre gegangen sein und während dieser Zeit hätte dieser Mönch auch noch 3 weitere Mönche ermordet. Sie hätte sein Verbrechen verraten, aber nicht vollständig. Ich weiß leider nicht, was jetzt sie verraten hat und was sie nicht verraten hat. Und daraufhin hat dieser böse Mönch sie dann eben auch umgebracht. Der gute Geist ruft dann entsprechend dazu auf, dass man die eigene Schuld noch am Leben bekennen soll. Also auch hier eindeutig religiöse Motive, weil eben sonst die Erlösung ausbleiben würde. Interessanterweise war während dieser letzten Vision neben dieser Lichtgestalt der Frau auch ein schwarzer Hund zu sehen, der die ganze Zeit auf diese Frau Feuer gespuckt hat, allerdings ohne ihr schaden zu können. Also diese Vision ist tatsächlich, jedenfalls fasse ich das so auf, wie so eine kleine nochmal, ja, wie nochmal so ein kleines Theaterstück, was die Geschichte nochmal symbolisiert gewissermaßen. Der gute Geist streckt am Ende die Hand zum Abschied aus. Magdalena traut sich aber nicht, da ja diese Hand zu berühren sozusagen, aber berührt sie mit einem Taschentuch. Dieses Taschentuch hatte dann angeblich danach geruchslose Brandflecken. Auch das übrigens ein Phänomen, was so im Bereich, ich sag mal, religiöser Verzückung nicht ganz selten ist, also Brandflecken, die dann nicht riechen oder sogar gut riechen. Ja, Magdalena wird nach dieser Vision dann sozusagen gefunden. Sie war wohl so ein bisschen geschwächt und zum Nachbarn gebracht, denn man wollte jetzt den Hausabriss eben irgendwie angehen. Wie gesagt, der Stichtag war nächster Tag. Es wurde also langsam Zeit. Als sie nun beim Nachbarn war, tauchte wiederum der schwarze Geist auf. Diesmal aber mit etwas Weißem am Kopf. Auch hier leider, ich habe keine näheren Informationen, um was es sich da gehandelt hat. Ich denke aber, es ist recht eindeutig, dass es hier um die Farbsymbolik geht. Der ganz böse schwarze Geist hat plötzlich etwas Weißes am Kopf. Das deutet eben einen Prozess an irgendwie. Also so interpretiere ich das. Er sagt ihr, dass das jetzt das letzte Mal sei, dass er käme und dass sie nun doch auch an ihm etwas Weißes sehe. Also so nach dem Motto, jetzt erkennst du, ich bin nicht ganz schlecht. Magdalena war dann 3 Tage besessen von ihm, aß nichts angeblich, trank nichts, schied nichts aus. Am letzten Tag erschienen dann nochmal Leute, um dem bösen Geist in ihrer Gestalt oder in ihrem Körper Fragen zu stellen. Und die hat er auch beantwortet. Leider habe ich keine Information darüber, wiederum, was das für Fragen im Detail waren.
Das ist sehr interessant, dass man von einem bösen Geist Rat haben möchte, aber okay.
Ja, die hatten, glaube ich, auch einfach den Ruf, gerade eben für sowas wie Bereicherungsgeschichten die richtigen zu sein. Also, Es hat ja auch doch eine gewisse Logik in sich, finde ich.
Ja, aber so ganz ohne Hintergedanken wird die dann, ja, egal. Ja,
ja, das war dann wahrscheinlich schon nicht mehr mitgedacht, irgendwie. Keine Ahnung. In der letzten Nacht dieser Besessenheit berichtet dann auch der Mönch in einer Vision, die wiederum seine Geschichte jetzt, also sie bekommt jetzt die zweite Hälfte des Puzzles, wenn man so will. Sein Vater sei ein Adliger gewesen, er hätte 2 ältere Brüder gehabt und sei deswegen geistlicher geworden. Das ist ein tatsächlich gängiges Phänomen sozusagen. Die weltlichen Besitztümer waren eben natürlich auch bei Adligen dann letzten Endes begrenzt und wenn dann zu viele Kinder da waren, konnte nicht jeder was vom Kuchen abbekommen. Ja, es hat auch ein bisschen was damit zu tun. Es gibt verschiedene Traditionen, wie Erbfolge geregelt wird. In manchen Gebieten bekommt der älteste Sohn alles. In anderen Gebieten wird gleichmäßig aufgeteilt. Unterm Strich war aber das keine Seltenheit, dass dann tatsächlich jüngere Kinder ins Geistliche, sage ich mal, ausgelagert wurden. Einfach nur, damit sie da versorgt sind, sozusagen.
Ja. Kommen wir vielleicht jetzt dann zur Auflösung, weil wir haben ja noch viele andere Themen.
Ja, ja, ja. Ja. Ich bin gleich sofort durch. Er wurde Klosteroberer, also Chef des Klosters mit anderen Worten, und hat dann noch gebeichtet, dass er mehrere Nonnen umgebracht hat. Also unser guter Geist war nicht die erste offensichtlich, sondern die letzte. Auch das mit den Kindern bei den anderen Nonnen ebenso vorgekommen. Er hat die Leichen immer in ein gemauertes Loch geschmissen und hat dann schließlich Selbstmord begangen. Er hat zu dem Zeitpunkt nicht an ein Weiterleben nach dem Tod geglaubt. Ja, Die Besessenheit endet, während das Haus abgerissen wird. Und angeblich hat man bei diesen Abrissarbeiten einen ehemaligen Brunnen mit menschlichen Knochen darin gefunden. In ihrem restlichen Leben hat Magdalena keine weiteren Spukvorfälle oder sonstige Symptome zu verzeichnen gehabt. Ja. Also, das ist die Geschichte. Mich hat sie vor allem fasziniert aufgrund dieser Entwicklung von, ja, irgendwie ganz seltsam, gar nicht zuordbaren Poltergeist-Phänomenen, dann zu immer mehr Konkretheit und es entwickelt sich eine richtige Story und dann auch noch so eine ganz typische Geistergeschichte.
Aber warum wurde jetzt das Haus umbetten? Musste das abgerissen werden? Weil darunter da diese Gemäuer war? Oder was war da jetzt nochmal der Grund?
Das wird nicht so richtig explizit gemacht, aber ich finde, es schwingt im Subtext so ein bisschen mit. Ich denke, die Logik dahinter ist das Gleiche, was der gute Geist zu Magdalena gesagt hat, dass es eben um Erlösung geht und die kann sozusagen nur stattfinden, wenn die Geschichte ans Licht kommt. Und dieses Haus hat eben den noch körperlich vorhandenen Teil der Geschichte, nämlich diese Überreste, verdeckt, ne? Und jetzt hat man sie mit diesem Abriss ans Licht gebracht. Also wie gesagt, eine ganz klassische Geistergeschichte letzten Endes.
Okay, also weil eben dann diese Überreste und auch dieser Brunnen oder wo die eben dann waren, also weil auch dieser physische Beweis, dass sich das wirklich so abgespielt hat, dann plötzlich da war. Das richtig. Irgendwie und hat dann diesen Fluch aufgelöst. Das ist sehr spannend. Also es ist vielleicht jetzt es ist eine sehr, sehr lange Geschichte jetzt irgendwo, aber ich finde es schon auch wichtig, dass man das wirklich so schildert, wie sich das auch entwickelt. Also auch das beginnt dann mit diesen geflochtenen Haaren, ne? Und wird dann immer obstruser, auch immer gefährlicher bis hin zu dieser Besessenheit und dann eben die Auflösung, eben die Erlösung eigentlich von beiden, oder?
Ja, genau. Ja. Das finde ich auch so spannend. Also selbst der ich sage jetzt mal, potenzielle Vergewaltiger, Kinder- und Frauenmörder und sowieso auch Männermörder. Selbst der oder dessen böser Geist hat eben am Ende etwas Weißes an sich. Also es trieft aus dieser Geschichte in meinen Augen, dass es tatsächlich um Erlösung geht. Und da drin schwingt natürlich auch die letzten Endes christliche Botschaft mit, dass Erlösung für jeden unter bestimmten Bedingungen möglich ist. Also so jedenfalls habe ich das Gefühl, muss man es interpretieren. Das mit den Knochen, die gefunden werden, kann man auch noch ein bisschen fortdenken, auch im Kontext Erlösung. Denn ich gehe mal davon aus, wenn sie da Knochen finden, die sie für menschlich halten, dass sie die dann in irgendeiner Weise danach beigesetzt haben. Das heißt, dass diese Opfer noch ein reguläres Begräbnis bekommen haben. Und so ein reguläres Begräbnis war im Denken der Menschen nicht unwichtig. Also das ist wiederum auch regional sehr unterschiedlich, hat auch mit katholisch oder evangelisch zu tun. Und innerhalb der Gruppen dann auch noch gibt es verschiedene Schwerpunkte, sage ich mal. Aber so in der Tendenz war es den Menschen der damaligen Zeit, die jedenfalls christlich glaubten, schon wichtig, ordentlich bestattet zu werden, weil da mitschwang, dass damit eben dann auch ordentlich die Erlösung sozusagen stattfinden kann.
Und die haben ja wirklich das Haus abgerissen. Das war wirklich das hatte eine Riesenauswirkung. Ich meine, wie gesichert ist denn diese Geschichte eigentlich jetzt? Also, dass es das wirklich jetzt, bist ja auch Geschichtsforscher, wirklich so zugetragen hat, dass die also wirklich dieses Haus abgerissen haben, dass dieses Mädchen wirklich diese ganzen Symptome hatte, dass die Ärzte da als Epilepsie, da hat auch jemand die Frage gestellt, ob Epilepsie damals überhaupt schon bekannt war, ich weiß es nicht, ich nehme schon an. Ja. Und dass diese Symptome dann aufgehört haben, nachdem diese Geschichte quasi ihre Auflösung gefunden hat von diesem Mönch und dieser jungen Frau.
Ja, also wenn man jetzt, ich sag mal so, in einer perfekten Welt würde man sich jetzt vor Ort herumtreiben und in lokalen Archiven versuchen, das Ganze irgendwie zu kontextualisieren und an irgendetwas festzumachen, also mit anderen Worten zu verifizieren. Das können wir jetzt natürlich an dieser Stelle nicht. Es ist aber so, dass Herr Kerner, also derjenige, der uns diese Geschichte letzten Endes, ich sag mal, überliefert hat, der war schon ernsthaft an derlei Phänomenen interessiert, und bis ich irgendwas finde, was sozusagen dagegen spricht, würde ich bei ihm erstmal davon ausgehen, dass der das schon mehr oder weniger nach bestem Wissen und Gewissen aufgeschrieben hat, so wiederum wie er es kolportiert bekommen hat. Ja, aber natürlich, ich würde auch liebend gerne da jetzt das Grundstück finden und genau hinzeigen können, hier stand das Haus, hier sehen wir noch die Fundamente und so weiter. Das habe ich aber natürlich leider das kann ich leider nicht.
Ja, wie wir schon im Vorgespräch festgestellt haben, leider viel zu wenig Zeit für unsere Themen, die wir lieben.
Ja,
oder für manche der Themen. Ne? Also das,
absolut.
Aber ja, gut. Was glaubst du, wie wahrscheinlich ist es, dass sich das wirklich in dieser Art vor allem, dass die ihm da auch wirklich das Haus abgerissen hat? Weil jemand schreibt dann ja auch, ganz richtig, sein Haus abreißen muss man sich erstmal finanziell leisten können, vor allem auch in der damaligen Zeit. Ne?
Vollkommen. Also das, ich habe jetzt leider natürlich nicht die Infos über eventuell vorhandenes Kapital oder dergleichen, aber es ist sehr, sehr stark davon auszugehen, dass das eine sehr große Belastung für diese Familie gewesen sein dürfte.
Auf jeden Fall.
Und ja, das ist eine vollkommen korrekte Beobachtung. Ich selber würde jetzt trotzdem davon ausgehen, dass das sich wahrscheinlich ungefähr so zugetragen hat. So wie ich die Geschichte verstehe, war das erwähnte abzureißende Haus auch sozusagen ein Nebengebäude. Also so wie ich das verstanden habe, mussten die nicht ihr Hauptwohnhaus abreißen, aber trotzdem, das mildert die eben gesagten Sachen so ein bisschen, aber bleibt trotzdem weiterhin bestehen. Auch ein Stall oder Nebengebäude war wertvoll. Ja, aber ich grundsätzlich vom Inhalt her sehe ich da nichts, was großartig der Logik der Zeit widersprechen würde. Ich weiß natürlich nicht, wie diese ganzen Phänomene zustande gekommen sind. Es ist ja auch, also alles, was wir hier gehört haben, wäre zum Beispiel als beabsichtigter Schabernack von Magdalena theoretisch, wenn man es unbedingt will, verständlich. Es gibt da ein paar Punkte, wie zum Beispiel das viele Flechten der Haare. Das ist ja etwas, was Zeit dauert, was man eigentlich nicht einfach so mehrfach am Tag unbemerkt wahrscheinlich hinbekommen würde. Aber will sagen, die Kerngeschichte, diese ganzen Erscheinungen, das hat sich ja alles in der Wahrnehmung von Magdalena abgespielt. Ne? Und gab es da jetzt wirklich einen Geist oder zwei? Oder war das irgendeine unbewusste Geschichte, die sich einen ganz seltsamen Pfad nach außen gebahnt hat aus dieser jungen Frau? Alles möglich. Ich glaube aber schon, dass diese Ereignisse vom Äußeren her sich so abgespielt haben können.
Zumindest. Ja, man muss sich ja fragen, cui bono in dem Fall. Ja, also, dass das jetzt irgendwie ein Propagandamärchen der Kirche wäre, naja, da kommt ein böser Mönch vor. Ja, also das ist Anti-Werbung. Dass es sich das Mädchen ausgedacht hat, ja, ich meine, warum will die, dass ihr Haus abgerissen wird? Also, ja. Wen, und gerade, also Anfang oder sagen wir ja, Anfang 19. Jahrhundert oder in den 30er Jahren, da war der katholische Glaube schon noch sehr, oder der evangelische Glaube, jetzt weiß ich es nicht, ist ja auch egal, der christliche Glaube noch sehr verbreitet, sehr vertieft. Irgendwo fragt man sich da schon, wer würde sich diese Geschichte ausdenken und warum und so weiter. Also das ist...
Ja, also ich finde, man bekommt von dieser Geschichte fast mehr den Eindruck, als seien die beteiligten Menschen, beziehungsweise vor allem Magdalena, irgendwie sowas wie eine Figur, die einen bestimmten Zweck erfüllt, den sie selber nicht versteht und mit dem sie auch zumindest erstmal scheinbar nichts großartig zu tun hat. Also ich finde, wenn ich diese Geschichte so lese als, okay, das ist so passiert, sagen wir jetzt einfach mal, das wirft dann schon einige Fragen auf, weil letzten Endes wurde diese Magdalena ja massiv manipuliert und durch sie ihre ganze Familie.
Ja.
Und da sind wir halt wieder bei einem Aspekt all dieser Phänomene, der meines Erachtens nach nicht unterbeleuchtet bleiben sollte. Meinem Eindruck nach jedenfalls haben viele dieser Seltsamkeiten, dieser wirklich bizarren Episoden, die manche Menschen scheinbar manchmal erleben, einen erschreckend manipulativen Charakter.
Ja. Wie du auch im Vorgespräch gesagt hast, irgendwer oder irgendwas führt kleine Dramen für die Menschen auf, aber die Frage ist, warum? Mondbrötchen stellt im Chat die Frage, hallo Tarek, sollte es heute nicht um Charles Ford gehen? Also ich dachte an Froschregen und ähnliches, also das ist vielleicht eines der bekanntesten Phänomene, die Charles Ford beschrieben hat. Naja, hier sind auch Frösche schon vorgekommen in dieser Geschichte, aber
es Charles wird auch noch Ford was vom Himmel fallen, so viel können wir Charles eigentlich schon verraten.
Ja, Charles Ford hat über alle möglichen Dinge auch gesprochen, also beileibe nicht nur über Frösche oder andere Dinge vom Himmel fallen, aber dennoch kommen wir zu einer anderen Geschichte in deinem Buch und die heißt genauso, seltsame Dinge, die vom Himmel fallen.
Ja.
Und das ist wirklich eine sehr seltsame Geschichte, da kommen wir schon ein bisschen in ganz andere Gefilde.
Ja, also mir ist bei der, ich habe das Kapitelchen nochmal gelesen im Vorfeld natürlich, und da ist mir aufgefallen, das ist eins der kürzesten Kapitel. Es ist sehr, sehr kurz. Und das hat verschiedene Gründe. Im Wesentlichen lag es mit daran, dass ich sozusagen aus produktionstechnischen Gründen ein gewisses Zielfenster, was den Gesamtumfang angeht, hatte. Und dann einfach so runtergeschrieben habe und irgendwann muss man sich dann halt entscheiden, was nehme ich rein, was nehme ich nicht mit rein, was mache ich vielleicht kürzer, was mache ich vielleicht länger. Und da, damals erschien es mir so, dass die seltsamen Dinge, die vom Himmel fallen, ich persönlich finde die sehr interessant, aber ich hatte irgendwie so ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht nur mir so geht. Und deswegen habe ich es ein bisschen kürzer gemacht. Und deswegen habe ich heute auch noch zwei Seltsamkeiten, die vom Himmel fallen, im Gepäck dabei, die nicht im Buch sind, als kleinen Bonus, damit das nicht zu kurz kommt. Aber fangen wir vielleicht an. Ich habe hier was Älteres aus dem 18. Jahrhundert. Am 17. Juni 1784, ungefähr gegen 19 Uhr, ist in Siena, es ist wahrscheinlich vollkommen falsch ausgesprochen, in Italien, taucht angeblich eine längliche, dunkle und isolierte Wolke auf. Das, die war dergestalt, dass die Leute schon ein bisschen Angst vor ihr hatten. Also die muss tatsächlich ungewöhnlich in ihrer Erscheinung gewesen sein, sagen wir mal so. Es gesellt sich hinzu, dass Blitze und Explosionsgeräusche aus der Wolke kommen bzw. ertönen. Und dann zu guter Letzt gibt es Rauch und glühende, schlackeartige Steine, die aus dieser Wolke kommen und zu Boden fallen. Manche dieser Steine sind mehrere Pfund schwer, also schon jetzt nicht nur Kieselsteinchen.
Kurze Frage, wie lang war denn diese Erscheinung? Wie lang war die am Himmel zu sehen? Waren das jetzt auch ein paar Sekunden, weil dann wäre es ja wahrscheinlich ein Meteorit oder stand die da lange da und plötzlich fängt die an zu donnern und zu grollen und Steine zu spucken? Kommt das raus aus dem?
Nee, kann ich leider nicht mit Genauigkeit sagen. Aber es kann nicht allzu schnell gegangen sein, wenn es denn so stattgefunden hat wie berichtet. Denn da war die Rede davon, dass die Leute sozusagen schon angefangen haben, diese Wolke erstmal seltsam zu finden und zu beobachten, Angst vor ihr hatten und sich dann dieses ganze andere Geschehen erst entwickelte. Also ich lese das so, dass sich das mindestens über ein paar Minuten wahrscheinlich entwickelt haben wird. Ich würde sogar vermuten, noch länger, nur ich kann es leider, es gibt da leider keine Zeitangabe. Ist jetzt wirklich nur so aus dem, wie es präsentiert wird, abgelesen meinerseits. Einer dieser Steine durchschlug die Hutkrempe eines Jungen. Übrigens auch gar nicht so selten, dass Leute von Meteoriten zum Beispiel getroffen oder fast getroffen werden. Ein anderer Stein fällt in einen Teich und bringt das Wasser zum Kochen. Diese Steine sind außen schwarz und innen grau mit Metalleinschlüssen. Also hier ein Beispiel, was von der Beschreibung zumindest der Steine, die dann runterfallen, denke ich, ganz gut eigentlich mit Meteoriten fassbar ist. Und viele solcher Geschichten findet man auch. Warum ich es trotzdem aufgenommen habe, die Wolke. Also ich habe schon den Eindruck gewonnen, es wird öfter mal in diesem Kontext von Steine fallen dann irgendwann runter, von seltsamen und sich seltsam verhaltenden Wolken berichtet. Und das ist eben etwas, was ich ja jetzt mit Meteoriten nicht so leicht übereinbringe in meinem Kopf. Wenn da jemand Hinweise hat, wieso das doch gut zusammengehört, bin ich natürlich auch dafür dankbar. Ja, aber es erinnert uns natürlich auch ans moderne UFO-Phänomen wieder ein bisschen. Ne? Das ist, denke ich, klar, dass ich es deswegen aufgenommen habe. Seltsame Objekte, die sich in oder hinter Wolken verstecken und dann schlackeartiges Zeugs abwerfen, ist tatsächlich was, was wir auch in modernen UFO-Berichten zum Teil wiederfinden. Aber noch deutlich seltsamer würde ich sagen, 13. August 1819, wir bewegen uns also wieder ins 19. Jahrhundert hinein. Jetzt sind wir in den USA, in Massachusetts, in Amherst. Zwischen 8 und 9 Uhr abends fällt den oder manchen Bewohnern eine helle, leuchtende Kugel am Himmel auf. Die Kugel fällt dann irgendwann zu Boden. Leider auch hier habe ich keinen, würde mich natürlich auch hier interessieren, wie lange das gedauert hat. Leider keine Infos. Aber die Kugel fällt zu Boden und kann tatsächlich auch gefunden werden, und zwar von Rufus Graves. Das war ein Chemiker praktischerweise. Und dieses Objekt wird wie folgt beschrieben. Es wird beschrieben als schüsselartig oder wie eine Schüssel mit 20 Zentimetern Durchmesser und einer Wandstärke von 2,5 Zentimetern. Das Ganze hätte die Farbe wie Büffelfell gehabt und einen leichten Flaum auf der Oberfläche.
Das ist völlig absurd, ja, okay.
Und leider ist es nicht so genau beschrieben, wie es stattfindet, aber irgendwie darin, also das mit der Schüssel lässt einen natürlich sich vorstellen, dass es da einfach sich in dieser Schüssel befunden hat. Und ich vermute, so ist es auch gemeint. Befand sich eine matschige, seifenartige Menge, die stark gestunken hat. Leider keine genaue Beschreibung des Gestanks.
Also glitschige, ja, weil seifenartig, glitschig.
Ja, genau. Diese Masse hat sich dann nach einigen Minuten an der Luft verfärbt, schwarz-blau verfärbt. Man hat sie zum Teil in ein Glas abgepackt, um sie zu bewahren sozusagen. Da hat sie sich dann schnell verflüssigt. Und ist dann innerhalb von 3 Tagen fast vollständig verdunstet. Zurückgeblieben ist nur ein aschefarbenes, geruchs- und geschmacksloses Pulver. Letzteres finde ich einen besonders schönen Hinweis. Also geschmackloses Pulver, das heißt, irgendwer hat sich wohl getraut, da mal den Geschmackstest zu machen. Sehr beeindruckend. Hätte ich persönlich definitiv nicht gemacht.
Nein, absolut nicht. Das hat mich auch gewundert. So, okay, echt mutig, ja. Eine übelriechende, ja, also, glitschige Masse nämlich zu kosten. Wow.
Richtig.
Also gut, das war der Überrest dieser Masse. Ja, okay, aber.
Trotzdem, also ich hätte das wahrscheinlich nicht mal angefasst. Mhm. Aber gut, ist nicht jeder
aber so. Aber Chemiker in der Zeit haben alles gekostet.
Also ja, ja.
Alchemisten, das war einfach, Geschmack war immer dabei. Ja.
Die waren zum Teil hart gesotten, muss man sagen.
Sonst wüsste man heute wahrscheinlich viele Geschmäcker nicht, weil das keiner mehr kosten traut.
Ja, das stimmt. Noch mehr fällt vom Himmel. Wir gehen zurück ins 17. Jahrhundert. 13. Januar, um genau zu sein, 1686. Ein Dorf in Kurland. Das ist heute Lettland, Teil von Lettland. Also Kurland ist ein Teil vom heutigen Lettland. Dort in einem Dorf sind es ist ein heftiges Schneegestöber. Dort in einem Dorf sind Arbeiter, ich weiß leider nicht, was für welche oder mit was die da beschäftigt waren. Und die haben Mittagessen gemacht und sind nach dem Mittagessen wieder zurückgekehrt zu einem Teich, an dem sie offenbar vorher gearbeitet hatten in irgendeiner Weise oder in dessen Nähe sie gearbeitet hatten. Und die gesamte Fläche um diesen Teich war mit kohlenschwarzer, blättriger oder papierartiger Masse bedeckt. Manche Stücke davon waren so groß wie eine Tischplatte und so dick wie ein Finger. Das Ganze war feucht und übelriechend. Man hat es mit Seegtang verglichen. Getrocknet ist es dann diesen Geruch losgeworden, wurde also geruchslos. Ja, und diesen Fall finde ich ganz interessant, weil da hat es sich tatsächlich ergeben, dass Teile dieser dort gefundenen Meteoritenpapier, wie es dann genannt wurde, sind in die Hände von Christian Gottfried Ehrenberg gelangt. Das war eigentlich ein Universalgelehrter der Zeit, muss man sagen. Der war Zoologe, Ökologe, Geologe. Und der hat das Ganze untersucht. Der war in Berlin an der Universität tätig und der hat das Ganze untersucht. Und der hat tatsächlich auch herausgefunden, woraus das bestanden hat. Kann man auch bis heute noch nachlesen. Da hat er einen recht umfangreichen Text zu geschrieben. Und zwar hauptsächlich aus einem Algengewächs, das auf dem Grund von Teichen und Flüchen wuchert. Flüssen, nicht Flüchen. Und dann noch aus Kleintierchen, die sich gerne in solchen Materialien herumtreiben, sowas wie Wimpertierchen und so. Also, das habe ich jetzt mal mitgebracht, das ist auch nicht im Buch. Einfach nur als Beispiel, um auch die Bandbreite zu zeigen und um auch aufzuzeigen, was vielleicht in der Beschreibung erstmal massiv seltsam klingt und sicherlich auch ein sehr, sehr seltenes Ereignis war, dass sowas da vom Himmel fällt. Es muss halt nicht immer was ganz Verrücktes dahinter stecken. Ne? Manchmal sind es einfach nur verfilzte Algen.
Ja, wie kommen die in die Luft vielleicht, ist dann höchstens die Frage. Aber ja,
klar,
warum fallen die dann vom Himmel? Aber du hast jetzt noch ein Detail aus deinem Buch, aus diesem Kapitel Seltsam ist das vom Himmel fiel, verschwiegen, nämlich die Kugel, die also in die andere Richtung jetzt aufsteigt, vom Boden aus.
Stimmt.
Ja, die finde ich nämlich auch interessant.
Ich habe tatsächlich, können wir gerne drüber sprechen, ich habe irgendwie gedacht beim Lesen, dass das vielleicht auch irgendwie unspektakulär ist. Aber können wir auf jeden Fall gerne drüber sprechen. Das Ganze hat sich in Frankreich abgespielt. In Limousin. Ich weiß jetzt gerade leider nicht, in welchem Teil von Frankreich diese Region liegt. Muss ich mich entschuldigen. Das Ganze hat sich abgespielt 1765. Ja, da steht im Text, eine Feuerkugel von beträchtlicher Größe ist aus der Erde hervorgestiegen. Sie hat das Gras des Ackers versengt. Gleichzeitig ist ein Wirbelsturm entstanden, der da auch veritablen Schaden sozusagen angerichtet hat in der Gegend und diese Kugel ist einfach von dannen geflogen. Ich habe das jetzt tatsächlich, wie du bemerkt hast, ausgelassen, weil ich gerade vor kurzem so viel über Kugelblitze gesprochen habe. Und das hier natürlich so ein klassischer Fall ist von, okay, etwas Leuchtendes, nicht auf Anhieb Erklärbares, bewegt sich durch die Luft. Das belegen wir natürlich gleich mit dem Label Kugelblitz.
Und das ist eigentlich nur ein Label und keine Erklärung. Aber das ist ja wirklich interessant, dass das aus der Erde aufsteigt. Und ich meine, das Unwetter würde dann vielleicht wieder zu einem Kugelblitz passen.
Ansonsten, richtig.
Dass das aus der Erde aussteigt und dass dann auch das Gras versenkt, also wirklich aus dem Boden kommt, finde ich schon interessant. Mir haben auch schon Menschen solche Geschichten erzählt, dass also, ja, große rote Kugeln plötzlich aus dem Boden herauskommen und das Plasmakugeln wahrscheinlich, keine Ahnung.
Finde ich schon
seltsam. Also vor allem solche Feuerkugeln werden ja ständig beobachtet, ne? Und dass die dann jetzt aus dem Boden kommen, irgendwie triggert das was, finde ich.
Ja, also ich würde auch sagen, aus meiner Erfahrung, ich kann mich jetzt nicht an so viele, in Anführungsstrichen, Kugelblitzberichte erinnern, wo das, ich sag mal, die Bewegungsrichtung ist. Ne? Man hört und liest von diesem Phänomen dann doch öfter auf die Art, dass sich diese Kugeln durch die Luft bewegen oder auch dann davonfliegen. Zum Teil fliegen sie auch in Häuser rein. Und solche Sachen hatten wir gerade ein Beispiel für auf unserem YouTube-Kanal
von yeah.
2 Wochen, glaube ich. Das mit dem aus dem Boden kommen ist tatsächlich was einem seltener über den Weg läuft. Ich überlege jetzt gerade nebenbei. Irgendwo habe ich es schon mal gefunden. Das kriege ich jetzt aber leider gerade aus dem Kopf nicht mehr zusammen, wo und wann das gewesen ist. Es ist aber schon eher selten. Mich würde interessieren, Leute, die das erlebt haben, von denen du eben berichtet hast, waren da auch Brandspuren am Boden involviert?
Und das weiß ich jetzt nicht. Also ich weiß, einer hat mir das einmal erzählt, dass seine Großmutter, und ich glaube mich zu erinnern, dass sowas gesehen hätte, wo also auch eine rote Feuerkugel oder so aus dem Boden kommt. Und das finde ich schon spannend.
Das ist, ich frage deshalb nach, weil das wirklich spannend ist. Man hat das Gefühl, es gibt mindestens zwei Arten solcher Kugeln. Man kann sie natürlich auch durch Farben unterscheiden. Weiß, blau, rot oder orange sind so die häufigsten, meinem Gefühl nach. Aber was auch auffällig ist, es gibt Kugelblitzberichte, in Anführungsstrichen, wo diese Objekte eben Brandspuren hinterlassen, so wie in unserem Beispiel jetzt auch. Es gibt aber auch Kugelblitzberichte, da berühren die Gegenstände, Möbel oder eine Wand, wo sie keinen Schaden anrichten.
Ja.
Und auch die Art des Schadens, das ist nicht immer ein reines Verbrennen, sondern manchmal auch wirklich sowas wie ein elektrischer Schlag, sozusagen, wenn jetzt Personen betroffen sind. Will sagen, richtig so mit kinetischer Energie. Also die Leute werden zu Boden geschleudert, zum Beispiel zum Teil. Oder aber das Ding fliegt einfach an der Gardine entlang und die bleibt, fängt kein Feuer. Seltsamerweise, 5 Geschichten später, fliegt so ein Ding an der Holzwand entlang oder an einem Backsteinhaus sogar und hinterlässt Brandspuren. Ne? Also irgendwie lässt sich kein Muster festmachen.
Ja, das ist sehr spannend. Die Zeit schreitet voran. Ich möchte jetzt wirklich schon zum dritten Ausschnitt aus deinem Buch kommen. Kann ich, wie gesagt, sehr empfehlen. Von Geistern, UFOs und Seeungeheuern. Es gibt ja da noch eine Reihe anderer Themen, die wir im Anschluss an diese Geschichte, nämlich die trägt den Titel UFOs über Norwegen, da noch besprechen wollen. Da hast du ein sehr interessantes Beispiel einer klassischen Mystery-Airship-Sichtung, aber etwas nach den Airship-Sichtungen in den USA, wo es ja so 1899 losging, 98. Diese Geschichte war 1907, glaube ich, oder 9, waren wir das in Norwegen?
Das ging los 1909 im Sommer und hat sich dann bis ins nächste Jahr reingezogen. Und das ist tatsächlich, ich habe im Vorfeld der Sendung so ein bisschen überlegt, ob du mich eventuell fragen wirst, ob ich ein Lieblingskapitel habe aus dem Büchlein. Und da habe ich glaube, das ist eventuell meine Lieblingsgeschichte.
Die ist auch sehr spannend, ja.
Ja, da bin ich drauf aufmerksam geworden durch einen Artikel in einer deutschen Zeitung. Da hat ein, ich sag mal, Luftfahrtjournalist, Leonhard Adelt heißt oder hieß der ist 45 gestorben, hat von einer seltsamen Meldung aus einer norwegischen Zeitung berichtet und dadurch bin ich eben auf diese ganze Geschichte gekommen und habe mir dann eben die besagten norwegischen Zeitungen mal angeguckt, beziehungsweise er hat nur eine genannt und ich habe dann noch mehr gefunden, die über das Ganze berichtet haben. Also, ab 23. oder 24. Juli 1909, circa 12 Uhr nachts in Norwegen in Moss. Das ist unweit von Oslo. Das ist südlich von Oslo. Vielleicht, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann, da ist ja dieser Fjord, der da so ein bisschen hochgeht nach Oslo. Und an diesem Fjord liegt besagter Ort Moss. Da war ein lokaler Arzt, ein Dr. Frenning und 4 Bauern, die, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, nicht namentlich genannt werden, irgendwie draußen. Man muss sich vorstellen, wir sind hier Juli, Ende Juli in Norwegen, also da war es noch relativ hell. Das Wetter war klar, die Sicht war gut, wird auch betont. Und die stehen da eben rum, unterhalten sich wahrscheinlich und sie sehen dann von Westen schnell herannahen ein Objekt, was sie überhaupt nicht zuordnen können. Das ganze Ding bleibt dann nach einiger Zeit für ungefähr 2 Minuten stehen und in dieser Schwebeposition oder in diesem Blickwinkel, den sie dann hatten, sah das Ganze rektangulär aus. Dann hat es sich umgekehrt und ist schnell wieder nach Westen davongeflogen. Die Höhe schätzen die Männer auf ein paar hundert Meter, haben sie gesagt. Da muss man jetzt natürlich immer dazu sagen, Höhen- und Entfernungsschätzungen am Himmel natürlich immer ganz schwierig, aber gut, ist halt, was sie angegeben haben. Das Ganze hatte, das war ein fester Körper, also keine Lichter. Es war ein fester Körper und es hat, sie haben keine Geräusche gehört. Das hat dann ja natürlich irgendwie so mein Aufsehen erweckt, weil das eine Zeit ist, in der es Luftschiffe, Zeppeline schon gab, die aber gewissen Beschränkungen unterlagen, beziehungsweise einfach in dem frühen Entwicklungsstadium, sage ich mal. Die sind dann später noch deutlich besser geworden. Ja, heute gibt es ja auch noch welche. Unser Luftfahrtjournalist Adelt, den ich vorhin erwähnt habe, hat auch entsprechend geschrieben, dass das eben sehr seltsam sei, weil es eigentlich zu dieser Zeit überhaupt keine Luftschiffe in Skandinavien gegeben hat. Generell eben nicht so viele. Und die eigentlich auch nicht unbedingt geeignet waren zu dieser Zeit, um jetzt längere Strecken sicher übers Meer zu machen. Also auch die Überlegung stand natürlich in der Luft, im Raum, dass es sich vielleicht um deutsche Zeppeline handeln könnte. Denn wie gesagt, Deutschland war da zu diesem Zeitpunkt sozusagen Vorreiter in dieser Technik. Adelt konnte sich das eben nicht so vorstellen. Und da der Luftfahrtjournalist der Zeit war, habe ich sein Urteil da dann erstmal angenommen. Das Ganze geht aber noch weiter. Ungefähr ein halbes Jahr später, am 2. Januar 1910, circa 19 Uhr, diesmal deutlich weiter westlich, über dem Bugnafjord. Das ist bei Stavanger ungefähr die Ecke. Also jetzt sind wir wirklich an der Westküste, an der Südwestküste, um genau zu sein, Norwegens. Diesmal haben wir entlang der Küste mehrere hundert Zeugen wahrscheinlich. Also das wurde wirklich großräumig gesehen, das Ding. Es war ein sternklarer Himmel. Jetzt sind wir im Januar, 19 Uhr, da ist es duster in Norwegen. Bei uns ja auch. Und da hat sich das Ganze jetzt erstmal als Licht dargestellt, beziehungsweise die Zeugen haben es beschrieben als Lampe. Man muss jetzt dazu sagen, elektrisches Licht zu dieser Zeit schon vorhanden, aber noch nicht so vorhanden wie bei uns in der Menge. Es war schon dann noch eher ein bisschen was Besonderes und die Leute haben eben ganz gezielt darauf verwiesen, dass die Art des Lichts für sie aussah wie ein elektrisches Licht. Ne, also mit anderen Worten, nicht das übliche schwächliche Geflacker von Kerzen oder Feuer, sondern irgendwie offensichtlich ein konzentriertes Licht. Das Objekt hat sich von Südosten nach Westen bewegt, oder das Licht vielmehr, hat dann die Küste erreicht, ist auf Höhe des Meeresspiegels ungefähr abgesunken, ich weiß leider nicht, wie lange verblieben, dann wieder aufgestiegen und hat sich dann, und das ist jetzt eigentlich wirklich der Hammerteil in meinen Augen, ist dann weitergeflogen nach Westen. Und das heißt, von diesem Platz aus in Norwegen wirklich aufs offene Meer. Das Licht war so hell.
Mit großer Geschwindigkeit auch, ne?
Also mit großer Geschwindigkeit, ja.
Ja.
Und ist natürlich immer die Frage, was heißt das jetzt, ne? Also was sind die Leute gewöhnt zu sehen am Himmel? Also es gab keine Jets, ne? Also deren Verhältnis zur Geschwindigkeit war vielleicht da auch noch ein anderes als für uns jetzt. Aber trotzdem, sie haben es so angegeben. Auch noch interessantes Detail, was Gott sei Dank festgehalten wurde, der Wind kam aus Westen, also es war definitiv ein Objekt, was für diesen Abflug da übers Meer in irgendeiner Weise einen Antrieb haben musste, sonst wäre das halt nicht gegangen. Ja, das war schon.
Das sind schön. Also Dirigibles, also so nannte man die damals, weil Luftschiffe waren zu dieser Zeit noch Also im Ersten Weltkrieg dann hat sich das sehr rapide geändert, aber Beginn des 19. Jahrhunderts war es noch sehr schwierig, die zu steuern. Ne? Und schon gar nicht, dass sie dann vor allem sich horizontal so schnell zu bewegen. Also von oben nach unten. Ja, das finde ich, also zum Meeresspiegel absinken und dann wieder aufsteigen. Und das wird ja auch beschrieben, dass das relativ zügig vonstatten gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das ein Zeppelin so schnell überhaupt kann. Also
es ist schon irgendwie verdächtig. Ich will mich da jetzt nicht so super weit aus dem Fenster lehnen, denn ich habe im Verlauf auch Beispiele dafür gefunden, dass zum Beispiel, ich glaube, das war 1907 oder 1911, ist eigentlich egal, ist ungefähr der gleiche Zeitraum, irgendein Zeppelin mal tatsächlich komplett über den Kanal auf die Insel sozusagen geweht wurde, mehr oder weniger. Also ich will sagen, man konnte sich überhaupt nicht übers Meer bewegen zu der Zeit mit diesen Gerätschaften. Das muss man so ein bisschen einschränken. Aber ich glaube, unterm Strich bleibt es trotzdem das erwähnte Senk- und Wiederaufstiegmanöver ist höchst seltsam. Und vor allem dann der Abflug wirklich aufs komplett offene Meer. Ich meine, der Ärmelkanal ist halt nun auch der Ärmelkanal. Das ist schon auf jeden Fall, also mindestens seltsam, möchte ich sagen.
Und auch
Wenn wir Leute hier haben sollten, die sich mit Luftfahrtgeschichte sehr gut auskennen, das ist ehrlich gesagt nicht so mein Steckenpferd. Ich bin da auch für jeden Hinweis und für jede Aufklärung dankbar, wenn ich da was Falsches sagen sollte. Also das vielleicht nur Schwarmintelligenzaktivierung. Kann nie schaden. Nach meinem Wissen ist das schon seltsam gewesen.
Das äußerst helle Licht finde ich auch sehr interessant. Also das soll gestrahlt haben wie, weiß nicht, Dutzende Sonnen, wird das ja beschrieben.
Und das noch nicht. Das kommt noch.
Ah, Entschuldigung. Okay, ja, dann.
Aber ja, das kommt auch noch und ist natürlich höchst interessant. Allerdings diese schöne blumige Umschreibung haben wir jetzt hier bei diesem zweiten Fall noch nicht. Aber ich kann auch hinzufügen, das Ganze hat sich über circa 45 Minuten erstreckt. Also das war schon kein, ich sage jetzt mal, flüchtiges Phänomen, sondern da hatten wirklich eine Menge Leute Zeit, sich das gut anzugucken. Aber kommen wir vielleicht zu den 1000 Sonnen.
Und Entschuldigung, war jetzt dieser zweite Fall auch schon diese seltsame Form, diese rechteckige Form, oder ist das auch erst das dritte Auftauchen dieses Objekts, wo diese rechteckige Form ausgemacht wird?
Das erste Objekt wurde als rektangulär beschrieben und dann in bestimmten Drehwinkeln als rechteckig.
Ist ja, von vorn wahrscheinlich sieht man es dann als rechteckig und also das ist also ein rektanguläres Objekt, also auch unüblich für damalige Luftschiffe, aber gut, das weiß ich jetzt nicht, aber trotzdem kommt mir.
Ja, doch, das kann man auch, denke ich, kann man schon auch so sagen. Aber tatsächlich ist jetzt das dritte Objekt oder vielleicht das dritte Auftauchen des Objekts, wer weiß, das Spannendste. Am 29. März 1910 in Lindesnes, das ist auch Norwegen, südliches Norwegen, diesmal etwas weiter nach Osten wiederum. Ich könnte jetzt noch auf Google Maps ein paar Entfernungsmessungen hinzufügen, aber das ist wahrscheinlich nicht so spannend im Grunde. Lindesnes, vormittags, wieder diverse Zeugen. Man sieht ein Objekt von Südwesten über dem Meer nach Nordosten ins Binnenland fliegen. In diesem Fall haben die Leute das zuerst gehört. Es ist die Rede von einem Orgelton und sogar vom Spüren eines Luftzugs. Also auch Letzteres finde ich bemerkenswert. Also damit ein Objekt einen Luftzug erzeugt, den ich spüren kann am Boden, das ist doch irgendwie an sich schon mal seltsam. Aber gut. Das Problem ist...
Für einen Hubschrauber wäre es jetzt nicht so seltsam, wenn er relativ niedrig fliegt, aber ja.
Das stimmt. Das ist wahrscheinlich die Ausnahme. Das Problem ist ein bisschen jetzt das Datum. Das Ganze hat sich am 29. März, laut einer Zeitung am 31. März, aber da die anderen sich mit dem 29. einig sind, nehme ich das mal an, abgespielt. Und das führt jetzt leider dazu, dass einige dieser Berichte in Zeitungen am 1. April erscheinen. Und das brauche ich nicht weiter erläutern. Das führt dann natürlich immer so ein bisschen den Verdacht mit sich, dass es sich um eine Zeitungs-April-Scherz-Meldung handeln könnte.
Der April-Scherz hat damals schon existiert, ne?
Ja, der hat damals schon existiert und der hat auch in Norwegen existiert. Ich habe extra einen Kumpel, der Skandinavist ist und in Norwegen lebt, danach gefragt, weil ich mir die Frage dann auch gestellt habe. Aber ich möchte trotzdem noch hinzufügen, in einer der Zeitungsmeldungen, die auf diesen Fall eingeht, steht explizit, dass es sich nicht um einen April-Scherz handelt. Das ist jetzt natürlich kein Beweis oder sonst irgendwas, aber ich möchte es doch erwähnen, weil es ja für mich schon wahrscheinlich macht, dass es kein April-Scherz ist, weil wer druckt einen April-Scherz in eine Zeitung und schreibt rein, es ist kein April-Scherz, das ist ein bisschen zu stumpf, sage ich mal, für meinen Geschmack. Kann man natürlich nicht ausschließen, aber käme mir seltsam vor, sagen wir mal so. Also, leider der ausführlichste Bericht über diesen Vorfall aus einer Zeitung vom 1. April. Aber dennoch, wir erfahren noch die Uhrzeit, 9 Uhr Vormittag. Zunächst Geräusch zu hören, habe ich schon erwähnt. Hier in einer anderen Zeitung also wird es als Sausen beschrieben. Vorhin hatten wir Orgelton. Und hier kommt jetzt auch tatsächlich die Beschreibung, nämlich der erste Lichtschein von diesem Objekt über dem Meer südwestlich von Lillehafne hätte gestrahlt wie 100 Sonnen. Ist zuletzt so hell gewesen, dass man es nicht ansehen konnte. Der Körper des Objekts war aufgrund des starken Lichts kaum zu erkennen. Und auch hier deswegen die Annahme der Leute sofort, ein Luftschiff mit elektrischem Scheinwerfer. Einfach weil man so helles Licht sonst sich nicht erklären konnte. Das Geräusch wird lauter, als das Objekt näher kommt. Das ist irgendwie erwartbar und wird zuletzt als Propellergeräusch beschrieben. Das würde natürlich zu einem Luftschiff der Zeit, sage ich mal, passen. Das Ganze ist so auffällig, dass diverse Leute aus ihren Häusern kommen und sozusagen versuchen, die Aufmerksamkeit dieses vermeintlichen Luftschiffes bzw. dann der Passagiere zu erhaschen. Das ist nichts Ungewöhnliches. Also man findet viele Zeitungsmeldungen davon, wenn Luftschiffe sich in der Zeit irgendwo haben blicken lassen. Das wurde oft sogar so als wie so ein kleiner Event letzten Endes, sage ich mal, gehandhabt. Und klar, das war in der Zeit was absolut Außergewöhnliches. Und da sind die Leute natürlich, kommen die und winken. Das kennt man ja heute sogar noch. Das ganze Ding hat sich allerdings nicht so richtig offensichtlich für die winkenden Menschen interessiert. Es ist einfach weitergeflogen Richtung Binnenland. Und dann hat es einen extrem lauten Knall und ein, Zitat, Lichtermeer gegeben mit über den Boden und das Wasser tastenden Lichtstrahlen. Außerdem hat man Lichtsignale im Westen über dem Meer sehen können. Dann ist das Licht erloschen nach diesem Knall. Und weil dieser Knall so laut war und das Licht ausgegangen ist, ist man dann davon ausgegangen, dass das abgestürzt sein muss. 30 Männer haben sich aufgemacht, um das Ding zu finden und zu helfen, sozusagen zum letzten Sichtungsort, um eben womöglich Verletzte zu versorgen. Sie haben aber keine Leichen oder Körperteile gefunden, allerdings Wrackteile, leider nicht näher beschrieben. Bis auf einen Punkt, nämlich in einem Baum, der da wohl rumstand, fand sich ein goldener Ring und der war mit einer unbekannten Schrift, beziehungsweise mit einer Schrift in unbekannter Sprache. Ich habe leider, würde mich natürlich wahnsinnig interessieren, was für eine Schrift, aber erfahren wir nicht. Wir erfahren nur, dass sie es nicht verstehen konnten. Und weil sie es nicht verstehen konnten, haben die norwegischen Männer das dann als südländisch interpretiert.
Dass ja, wahrscheinlich deshalb, weil es in Richtung Norden nicht mehr so viel gibt. Ne? Also wenn irgendwas unbekannt ist, muss es aus Süden kommen. Aber Entschuldigung, was war das für ein Ring? Ein Ring, den man sich an den Finger steckt oder ein Ring einfach? Wie groß war der?
Leider keine Infos, aber
Aber er war aus Gold. Also deshalb denke ich da eher an den Ring, den man sich an den Finger steckt. Aber dann, dass man den in einem Baum findet. Einem Baum.
Das ist seltsam.
Ja, okay.
Also ich habe mir da auch viele Gedanken drüber gemacht und dann habe ich mir überlegt, okay, ja, es kann natürlich auch einfach ein großer goldener Ring gewesen sein, der nicht dazu da war, ihn an den Finger zu stecken. Dann würde es sich leicht erklären. Es könnte aber meines Erachtens nach auch tatsächlich ein Fingerring sein. Das ist dann vielleicht so ein bisschen wetterabhängig. Es war ja tagsüber. Und wenn dann da 30 Leute rumwuseln und suchen, ist es vielleicht schon nicht ganz unwahrscheinlich, dass dieser Ring für irgendeinen von diesen 30 Leuten mal glitzert in der Sonne, ne? Weil das Licht der Sonne reflektiert und man ihn deswegen vielleicht findet. Keine Ahnung, ist jetzt wirklich nur eine Spekulation, falls es sich um einen kleinen Fingerring gehandelt haben sollte. Dass sie Süden angenommen haben, passt natürlich auch dazu, dass sie ja davon ausgegangen sind, es ist ein Luftschiff-Zeppelin und das dafür war nun mal Deutschland da bekannt und das liegt im Süden. Ja, und jetzt kommt was ich auch, als ich das gelesen habe, habe ich mich sehr gefreut. Denn was dann passiert ist, angeblich, ist, dass sozusagen alles übergeben wurde an das Verteidigungsministerium. Also mit anderen Worten, die gleiche Story wie heute noch oft bei angeblichen Crashes.
Ja, und wenn diese ganze Geschichte, ja, sehr spannend, und Norway, wenn das jetzt nicht doch ein April-Scherz war, aber gut, dieses Objekt kommt dreimal wieder, wird ja schon irgendwo auch ähnlich beschrieben, oder? Von der Form wird das eigentlich ähnlich beschrieben in diesem dreimaligen Auftauchen?
Ist schwer zu sagen. Also bei Auftauchen Nummer 2 und Nummer 3 insofern ähnlich, als dass das Licht sehr ähnlich beschrieben wird. Eine richtige Beschreibung des Körpers haben wir nur im ersten Fall und dementsprechend können wir es nicht vergleichen, so wirklich.
Aber eben auch diese Tatsache, dieses ganze Lichterspiel und eben dieses extrem helle Licht. Wenn ich mir jetzt überlege, 1909, was gab es da für Energiequellen, was gab es da für Lichtquellen, um ein extrem helles Licht zu erzeugen? Na gut, es gab damals ja auch schon, glaube ich, sogar Neonröhren. Tesla hat die ja schon relativ früh erfunden. Oder wie sagt man da? Sowas in der Art. Und verschiedene, ich sage mal, Leuchtmittel, die auch sehr hell waren, aber man brauchte dann doch sehr viel Energie dafür. Und ja, dann so eine Energiequelle dann auch noch auf diesem Zeppelin zu haben, neben dem, was man dann für die Fortbewegung braucht und so. Also, wenn das wirklich so hell war wie beschrieben, das erstaunt mich fast am meisten. Und erinnert natürlich schon an die Airship Mysteries circa 10 Jahre davor, ne?
Ja.
In den USA.
Exakt. Also vieles, was wir da haben oder angeblich haben, haben wir hier nicht. Was an den Airship-Mystery-Geschichten ja auch interessant ist, sind, ich sag mal, Gesprächskontakte zwischen Beobachtern und Insassen der Objekte. Ja, also das ist da alles nochmal ein bisschen intensiver, sagen wir mal so. Aber ja,
die
so,
verschiedenen Erfinder, die da auftreten und so. Geschmacksmuster hat einen interessanten Einwurf. Brennbare Metallpulver. Wie lange haben denn diese Lichter so hell geleuchtet? Weißt du das? Ist das irgendwo beschrieben?
Für das erste Licht haben wir 45 Minuten angegeben. Für das zweite, so besonders helle Licht, habe ich leider keine Zeit. Also keine Zeitangabe.
Dann, Psycho schreibt, Elektrometeor-Tare, ganz normal, wenn das Plasma dann explodiert, bilden sich solche kleinen Elmsfeuer an den Spitzen. Okay. Aber das war ja ein Luftschiff, also keine Ahnung. Wie jetzt. Ich weiß ja nicht, was ein Elektrometeor ist, aber okay. Ja. Also es gibt. Ja, es kann wahrscheinlich verschiedenste Deutungsmuster geben, aber wenn man halt nicht weiß, wie lang und so weiter, das ist halt dann schwierig. Ja. Aber es ist halt trotzdem, warum fliegt da ein Luftschiff herum und leuchtet dann? Ich meine, vielleicht ist das psychologische Kriegsführung, keine Ahnung, gegen Norwegen von den Deutschen. Ich weiß es nicht.
Ja, also, um es direkt vorweg zu sagen, ich weiß natürlich auch nicht, was es damit jetzt auf sich hat. Es ist natürlich auch möglich, dass diese drei Geschehnisse vielleicht gar nicht in dem Zusammenhang stehen, das würde...
Das wäre noch schräger.
würde einem jetzt auch seltsam vorkommen, genau, weil dann braucht man eigentlich so drei Seltsamkeiten.
Werden drei, ja.
Ich will auch nicht ausschließen, ich kann mir nicht recht vorstellen, ich habe auch darüber nachgedacht, ob vor allem der dritte Fall, ob das irgendwie meteoritenmäßig zu erklären sein könnte. Denn ich habe schon Meteoritenbeobachtungen gelesen, da wurden auch Geräusche beschrieben, die mitunter als Sausen oder sogar orgelartig beschrieben wurden. Deswegen habe ich darüber nachgedacht, ob dieser letzte Fall eben auch, das ist ja der mit dem superhellen Licht, so eine Meteoritengeschichte irgendwie sein könnte. Aber irgendwie macht das für mich auch nicht so richtig Sinn, denn die Leute haben das Ganze am Vormittag gesehen und sie haben es so sehr als Luftschiff interpretiert und sogar angegeben, dass es besonders tief fliegt, dass sie eben sich zum Teil bemüßigt gefühlt haben, rauszugehen und zu winken. Also ne, in der Annahme, hoffentlich, der Luftschiffer freut sich und winkt mir zurück. Und also das jetzt mit einem Meteoritenereignis irgendwie so ein Verhalten zu provozieren, das ist für mich dann doch schwer vorstellbar, denn das passiert ja dann doch auch eher schnell. Ne?
Na, wenn die Berichterstattung richtig ist, war das sicher kein Meteorit. Psycho schreibt auch, ich denke, du bist Physiker. Nein, ich bin kein Physiker, ich bin, wenn man so will, Telematiker, Software-Typ. Aber ich habe ein bisschen ein Grundverständnis von Physik. Aber nein, das, also so wie das die Leute beschreiben, war das kein Meteorit. Nein. Deshalb meine ich, deshalb verstehe ich jetzt die Erklärung auch nicht für das helle Licht. Das erklärt, das ist halt so, das wirst du sicher kennen. Ne? Es wird dann halt irgendein Einzelteil draus erklärt und dann freut man sich. Aber das ganze Paket, ja, also ein Luftschiff, das vielleicht sogar wiederkehrt immer wieder, das eine rechteckige Form hat, dass dieses ganze Lichterspiel da, dann hast du auch beschrieben, im Westen auch ein Lichterspiel.
Richtig, dieser, das ist natürlich Knall, auch noch sehr seltsam.
Dieser Knall, diese Art Explosion, die Trümmerteile, die man findet, das Verteidigungsministerium, hat schon jemand einmal einen Wetterballon gesehen? Ich nicht. Na, ich auch nicht, aber nein. Hat es damals schon Wetterballone gegeben? Ich weiß es nicht, aber wie gesagt, das alles, was ich jetzt beschrieben habe, wenn das jetzt nicht doch eine Fantasiegeschichte im Rahmen des 1. Aprils war, dann ist es seltsam. Und was natürlich das Ganze noch ein bisschen erschwert, ist, dass ja in den Airship Mysteries die ganze Zeit solche Dinge beschrieben wurden, ja, dass also Objekte extrem hell geleuchtet haben, sich dann auch teilweise sehr schnell fortbewegt haben, also wirklich schnell. Ich weiß nicht, ob du schon von diesem John Keely einmal gehört hast. Nicht John Keel, John Keely.
Ich wollte gerade sagen, John Keel, ja.
Keely mit nix. Y am Ende. Das war ein verrückter Erfinder, also so ein bisschen ein Vorgänger des Schapellas aus Oberösterreich, so also klingt es ein bisschen. Okay. Der soll da eine eigene Energieform entwickelt haben und so weiter. Und der soll in den 1870er Jahren Luftschiffe oder irgendwann in der Zeit gebaut haben und sogar dem Verteidigungsministerium damals, das war ja Bürgerkriegszeit, du bist der Geschichtsforscher, ich glaube, Demonstrationen gegeben haben von Luftschiffen, offensichtlich keinen, so wie wir sie kennen, die bis zu 500 Meilen schnell geflogen sein sollen. Das finde ich alles sehr spannend, dass da diese Gerüchte auftauchen und dann aber tatsächlich 20 Jahre danach diese Airships auftauchen, die komplett seltsames Verhalten zeigen, wenn man dem jetzt Glauben schenkt, überhaupt. Ganz helle Lichtquellen, jada, 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 und sich auch sehr schnell fortbewegen und wo dann die dann teilweise landen und die Erfinder steigen aus, reden mit den Leuten und so. Eben auch diese Landungen, da wird auch diese Szenarien, wir haben ja auch im Vorgespräch hast du ja gesagt, dass sich diese Szenen immer wieder wiederholen. Ja? Dass sich wiederholende Szenen gibt. Vladislav Raab hat das auch in der letzten Sendung angesprochen. Mhm. Ja? So absurd, ja, wo ein Raumschiff irgendwo am Wegesrand steht und jemand repariert es gerade.
Ja, die berühmte Reparatur-Szene.
Ja, aber auch das gab es ja bei den Airship Mysteries schon.
Ja, und,
also ich meine, was zum Henker geht davor?
Das ist ehrlich gesagt einer der Gründe, warum ich immer dazu geneigt habe, so ein bisschen grob Richtung jungianische Interpretationen zu tendieren. Weil dieses, ja, Szenenhafte bei mir den Verdacht weckt, das ist nicht der einzige Punkt, aber einer davon, dass es irgendetwas für uns ist, dass es sozusagen eine Darstellung für uns ist, wie ich es ja in Orlach auch schon versucht habe, so ein bisschen anklingen zu lassen. Das ist sozusagen irgendwas in uns, also beziehungsweise in der Person dann konkret oder den Personen bewegen soll, dass sich da auf vielleicht emotionaler Ebene irgendetwas passiert. Also ich spekuliere natürlich auch nur, aber dieses, ja, auch Absurde, also dass da gefühlt einer neben einem vermeintlichen Raumschiff oder Dimensionsschiff oder was auch immer steht und da gewissermaßen mit einem großen Schraubenzieher dran rumfummelt. Das ist ja, genau, ist ja komplett absurd im Grunde. Das kann von der Sache her ja kaum Sinn ergeben, sagen wir mal so. Also kann es natürlich schon, aber für mein Wahrscheinlichkeitsempfinden halt eher nicht. Ja, und deswegen der Verdacht bei mir, dass dieses äußere Geschehen womöglich nicht der Kern der Sache ist, so richtig. Aber ich muss auch gleichzeitig dazu sagen, aufgrund dieses jungianischen Ansatzes war ich immer besonders skeptisch gegenüber allen Crash Retrieval und Reverse Engineering Geschichten, also Absturzeinsammlungen und dann darauf basierenden Ingenieursreproduktionsversuchen. Weil das für mich in dieses jungianische Bild nicht so reingepasst hätte, weil da würde ich eigentlich nicht erwarten, dass etwas wirklich Greifbares jemals vorhanden ist und genutzt werden kann. Das war immer so ein bisschen meine Tendenz. Muss jetzt aber eingestehen, so in den letzten Jahren haben sich in dieser Frage ein paar Dinge ergeben, die dazu geführt haben, dass ich da nochmal wieder ein Stück zurückgetreten bin und mich dieser Möglichkeit etwas stärker doch wieder geöffnet habe.
Genau, Carl Gustav Jung ist ja eine wichtige Inspirationsquelle, auch für dich wollte ich am Anfang noch erwähnen, aber wir sind dann gleich einmal in medias res gegangen. Also auch sein Zugang ist für dich ja auch sehr wichtig oder ein Ansatzpunkt. Also, jemand, Pfannkuchen schreibt da im Chat, das könnte stimmen, Tarek, ich weiß jetzt nicht genau, auf was er sich bezieht, vielleicht auf die Spekulation rund um Kiel oder so. Obwohl da ganz viel Desinfo ist mit den Luftschiffen im 19. Jahrhundert, finde ich spannend, weil es passt auch zum Sonora Aero Club in den USA. Hast du davon schon mal gehört? Auch total spannend, ne? Die Delschau, also Delschau, ein deutscher Immigrant. Ja. Das ist ein Nest, 150 Kilometer östlich von San Francisco. Ich weiß das recht genau, weil wenn ich einmal dorthin fahre nach San Francisco, wenn ich endlich einmal in die Westküste komme, ich fahre nach Sonora und dort gab es eben diesen Aero Club, da gab es diesen deutschen Immigranten namens Delschau, der ganze, illustrierte Bücher verfasst hat mit den obskursten Luftschiffen, aber teilweise technisch ausgeführt und so weiter. Und das alles, ja, irgendwann Mitte des 18. oder Ende des 19. Jahrhunderts. Ja. Und wie gesagt, und dann diese Airship Mysteries, wo ziemlich zweifellos seltsame Beobachtungen gemacht wurden, gut ein, zwei Jahrzehnte bevor das Thema technisch wirklich am Tapet war.
Ja, also zu diesem Aero Club, ich möchte ein ganz klein bisschen dazu sagen, aber eigentlich dann auch wiederum nicht wirklich was, weil das bei mir noch ein bisschen auf der To-Do-Liste steht. Ich habe mich damit mal so ganz stippvisitenmäßig beschäftigt, aber wirklich nur, um einen Ersteindruck zu bekommen, ob sich das lohnt. Und deswegen, das ist schon ein Weilchen her, deswegen weiß ich jetzt auch nicht mehr, wie der gute Mann hieß, der diese Story hauptsächlich bekannt gemacht hat. Wenn ich den Namen hören würde, würde ich vielleicht mir wieder einfallen.
Ja, ich weiß, wer du meinst. Ist auch ein ehemaliger Afosi-Typ, oder? Air Force auf Special Investigations.
Ja.
Wie heißt er denn schnell? Ich weiß, wenn du meinst, ja. Ja, okay. Wir haben einen Anrufer. Sollen wir ihn vielleicht, oder willst du noch kurz was zu Sonora sagen, oder nehme ich den Anrufer rein?
Ja, das würde ich ganz gerne noch kurz zu Ende führen. Von dem gibt es ein oder mehrere relativ ausführliche Vorträge auf YouTube oder gab es jedenfalls mal. Und ich habe mir dann als erste Mini-Stippvisite mir das zu Gemüte geführt und habe mir die Institutionen, die preußischen Institutionen, die er erwähnt in seiner Story, vorgenommen. Und ich bin leider absolut kein Preußen-Experte. 20. Jahrhundert ist auch überhaupt nicht so mein Gebiet. Aber ich muss sagen, meine erste Schnellrecherche hat ergeben, nichts davon war wirklich zu finden. Nur, also, ich glaube, mein erster Eindruck ist, diese Geschichte ist mit sehr großer Vorsicht zu genießen.
Was mir dann
hat auch einiges durcheinander gebracht, aber ja, will ich lieber nicht mehr zu sagen, weil dafür bin ich jetzt nicht vorbereitet.
Finde ich interessant, weil der Mann, und ich suche da jetzt gerade, wie heißt er denn? Walter Bosley, oder?
Okay, irgendwie, da klingelt jetzt gerade nichts. Ich hätte gedacht, wenn ich den Namen höre.
Ja, Walter Bosley hat jedenfalls da auch recherchiert und der kommt auch irgendwie aus dem Geheimdienstmilieu. Aber okay, lieber Anrufer, hörst du uns? Du bist on air.
Ja.
Ja. Bitte, was ist deine Frage?
Frage eigentlich nicht, aber also hier ist Andreas.
Hallo.
Kennst mich ja sicher.
Ja, ja, wir haben
hallo.
Schon mal gesprochen.
Hallo Andreas. Gar nicht erkannt, krass.
Und also dieses amerikanische Luftschiff-Phänomen, das sehe ich, so wie ich das gelesen habe und so, eher so als Zeitungsphänomen. Also eine Zeitung schreibt es von der anderen ab und in Wirklichkeit gab es dann aber gar kein Phänomen, weil die Zeitung muss ja irgendwas schreiben. Es gab vielleicht ein Luftschiff mal irgendwo. Und aber weil sich die Leute das vielleicht gewünscht haben, hat das jede Zeitung von der anderen abgeschrieben. Also
virusartig ausbreitendes Massenhysterie.
Ja, wenn einer drüber schreibt, dann brauchen die anderen auch so eine Story.
Und dann
Journalismus
finden. Bin ich auch drüber gestolpert über diese Interpretation. Aber ich muss sagen, ich kann mich da nicht qualitativ zu äußern, inwiefern das berechtigt ist. Da müsste man wirklich mal tief reingehen und selber Zeitungen suchen und gucken, vergleichen, welche Story-Elemente vielleicht wiederholt auftauchen, wann, wie, wo und wirklich das en Detail machen.
Mhm. Aber ja.
Aber du sagst selbst, es hat dann irgendwo so eine Saat gegeben. Also irgendwann ist da mal ein Luftschiff aufgetaucht, das vielleicht sich auch ein bisschen seltsam verhalten hat und dann wollten halt alle anderen auch eines sehen. Also ist halt dann die Frage, ne? Oder ist das wirklich völlig einfach aus der Luft gegriffen gewesen?
Sozusagen, aus der Luft.
Aus der Luft. Luftschiff aus der Luft gegriffen, ja.
Man muss ja auch mal sagen, das ist ja auch real, also Zeitungsenden existieren, ne? Nur weil was in der Zeitung steht, ist es nicht wahr. Also das muss man sich natürlich auch immer wieder zu Gemüte führen. Deswegen ja auch unter anderem meine eingangs diese große Vorsicht oder mein Wunsch, das so deutlich zu machen, um was es sich hier eigentlich handelt, ne? Und um was eben nicht.
Ja.
Also ich glaube nicht, dass da was Reales hintersteckte. Vielleicht einmal, es gab ja Flugversuche um diese Zeit. Ja, mit dem Ballon, die Gebrüder White.
Und auch aber über eineinhalb Jahre soll sich das gezogen haben? Ich meine, eine Zeitungsente? Immer wieder ist das aufgetaucht und hat sich dann über ganz USA ausgebreitet.
Okay. Weil die alle so ein darüber schreiben wollen, weil sich das verkauft.
Okay.
Die wollen ihre Zeitung verkaufen.
Ja. Aber es gibt halt auch viele Augenzeugenberichte und so. Also, ich weiß nicht. Es ist, könnte man über die belgische Uferwelle dann auch sagen. Dummerweise gibt es da halt dann ein Buch mit über 700 Augenzeugenberichten. Hat es halt damals, also, so viel Material gibt es natürlich zu dieser Sichtungswelle damals nicht. Ja. Und spielen sich immer in den 7er Jahren ab. Das ist auch sehr interessant, diese Sichtungswellen. 1987,
ja. Aber die Augenzeugen erhoffen sich ja auch was davon, nämlich Geld, wenn sie damit zur Zeitung gehen. Hey, ich habe auch sowas gesehen. Ja, beschreiben Sie mal.
Kriegen die dann Geld?
Denke ich mal, ja. Wenn sie eine gute Story haben.
Weiß ich nicht. Also, ja, glaube ich nicht.
Also,
aber, ja. Also, das ist halt, okay, das ist schon der bisschen ein Klischee auf die Unterstellung, nicht böse sein. Ja, das haben sich Leute ausgedacht, weil sie Geld verdienen wollen. Ja, okay. Man kann es nicht ausschließen, aber zu dieser Erklärung unter Anführungszeichen kommt man halt sehr schnell und zwar ohne jeglichen Beweis. Also weißt du von irgendjemandem, ja, der dafür Geld bekommen hat? Okay, dann ja, aber so, naja, gut.
Also von damals natürlich nicht, aber ich kann mir das.
Das ist genauso zu sagen, Kalli Betrieb machen das, weil sie Geld bekommen. Die bekommen überhaupt nichts bezahlt von der kleinen Zeitung, wenn die da einen Artikel über sie drucken. Ne? Also, weiß ich nicht. Also da.
Ja, also man muss ja vielleicht auch nicht immer so extrem sein in den Szenarien. Es ist ja auch denkbar, dass da tatsächlich sich solche Geschichten mal entwickeln können aufgrund schlicht von Verwechslungen. Ne?
Genau.
Also es muss ja nicht immer, wie sagt man so, Bad Intent irgendwie involviert sein. Es gibt die Mischung aus beidem. Der nächste Zeitungsmensch denkt sich dann vielleicht wirklich was aus, weil er irgendwie gerade in Bedrängnis ist, irgendeine Story zu liefern oder was auch immer. Will ich jetzt gar nicht sagen bei den Airship Mysteries. Wie gesagt, da bin ich einfach nicht genug informiert, um mir da jetzt ein solches Urteil zu erlauben. Naja, das müsste man sich wirklich mal im Detail angucken. Aber es ist sehr viel möglich in beide Richtungen, vermute ich mal.
Ist es, ja. Aber wie gesagt, also eine Sichtungswelle, die sich so lange zieht, wo es dann doch auch wieder immer wieder Zeugen gibt. Okay. Ich war ja nicht dabei.
I want to believe, then. You want to believe.
Na, darum geht's eben nicht, sondern ich möchte jetzt weder glauben, noch möchte ich nicht glauben. Ich möchte möglichst versuchen, neutral zu beurteilen, was da wahrscheinlich passiert ist. Es geht um Wahrscheinlichkeiten.
Ja,
also es ist Autor
Johannes Fieback, der schrieb, das ist jetzt aus seinem Buch, dass die Luftschiffe so und so geschildert wurden, aber wahrscheinlich ist keins davon je so geflogen, wie das geschildert wurde.
Ja, woher will er also das wissen?
Also, ich wollte gerade sagen, also ich will jetzt für keine Position eine Lanze brechen, aber man muss schon sagen, es ist halt genauso einfach jetzt anzunehmen, dass das alles Zeitungsenden sind, wie es einfach ist anzunehmen, dass das schon alles wahr sein wird.
Genau.
Das bringt beides gar nichts. Man müsste sich jetzt wirklich hinsetzen und anfangen, konkret über die Zeitung zu reden. Das heißt, sich herauszusuchen, welche Zeitungsmeldung gibt es, welche gibt es nicht, in welchem zeitlichen Zusammenhang stehen die und so weiter und so fort. Und alles davor ist eigentlich in Anführungsstrichen Zeitverschwendung, etwas böse gesagt, ne? Weil da kommt man nicht voran. Das ist einfach bei dieser Art von Fragen leider so.
Also hier steht Luftschiff Patentanmeldung aus dem Jahre 1894, 2 Jahre zuvor der großen amerikanischen Sichtungswelle. Wirklich geflogen ist jedoch keins von denen. Also
ja, was gut,
hier beschrieben wird,
aber das spricht ja eben dafür, dass diese Luftschiffe, die gesehen wurden, eben keine konventionellen waren, wenn sie wirklich gesehen wurden. Oder was ist jetzt deine Schlussfolgerung?
Vielleicht hat man sich das gewünscht, eben diese Zeitung.
Ja, vielleicht. Das ist richtig. Aber viele haben sich das gewünscht und viele Redakteure haben halt Stories braucht. Ja, also im Prinzip schwierig, das, also kann ich unmöglich widerlegen. Ich kann natürlich auch nicht irgendwas beweisen. Ne? Aber ich finde, Lars, deine Beobachtung sehr gut. Also zu sagen, es sind alles Zeitungsenden oder es stimmt alles, das sind zwei extreme Ansätze, die beide mit ziemlicher Sicherheit falsch sind. Sondern das liegt halt irgendwo in der Mitte und dort ist es aber mühsam. Ja? Also diese extremen Sichten zu nehmen, da kann man dann gleich den Haken drunter setzen. Ja, passt. Na gut, wenn alles wirklich stimmt, muss man sich dann schon weitere Fragen stellen. Wenn man sagt, alles enden, dann kann man wieder ruhig schlafen. Aber die Wirklichkeit spielt sich mit größter Wahrscheinlichkeit, ne, so Gaußsche Glockenverteilung, irgendwo da in der Mitte ab. Ja. Und da ist aber dann schwierig, weil da muss man sich die Dinge genau anschauen. Dann braucht man Zeit, die halt schwierig ist, also aufzuwenden immer. Aber ja, vielen Dank für deinen Anruf.
Ja, bitte. Ja.
Okay.
Vielen Dank, schönen Abend noch.
Danke, tschüss.
Ebenso.
Ciao.
Tschüss. Schwierig, ja. Also gerade bei diesen Berichten von Luftschiffen aus dieser Sichtungswelle Ende des 19. Jahrhunderts nämlich, die erste große UFO-Welle. Ne? Und genau 100 Jahre danach Das war doch 97, 98. Passiert das in Belgien?
Das war Anfang der 90er in Belgien.
Ah, Entschuldigung.
Also stimmt. nicht ganz das Jubiläum getroffen.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Aber 1997, was war da? Ah ja, 1997 war
Phoenix
Lights. Und 2007 dann in Texas, da habe ich sogar die Linda Howe damals interviewt. Und 2017 der New York Times Artikel. Die Siemer Jahre. 1947 Roswell, 1957, ich glaube, über Washington die Sichtungen. Okay, 1967.
52. Das war 52. Ach, also ich Himmel. Bin nicht so der Zahlenmystiker. Ich würde jetzt mal meine Hand dafür ins Feuer
legen. Danke, dass du mich
da korrigierst. Jedes Jahr könnte man jetzt UFOs finden, also ich weiß nicht.
Aber irgendwas war auch 1957. Okay, ich weiß es nicht mehr genau. Aber okay.
Vielleicht, ich muss jetzt mal sagen, vielleicht liege ich auch falsch. Vielleicht erinnere ich es jetzt falsch, aber ich meine,
diese berühmte
über Washington
war 52. Du hast recht. Aber was war, weiß ich nicht mehr. Ja, 1967, Sommer der Liebe, okay.
Also da müssen wir jetzt Wladislav anrufen, der sagt uns, was 57 war.
Ja. Naja, gut, okay. Meine schöne Theorie ist wieder den Bach runter. Passt. Ja, diese ganze UFO-Geschichte ist natürlich ein Riesending, ja. Und wie diese Episode zeigt, die du da in Geister-UFOs und Seeungeheuer bringst, nichts Neues. Also, das gab's schon vor weit über 100 Jahren und es fing eigentlich im 19. Jahrhundert an mit ähnlichen Sichtungen wie jetzt.
Oder eben noch früher. Also berühmte Nürnberger Flugblatt aus dem 16. Jahrhundert.
Ja, obwohl die Dinge, ja, okay, da ist halt ein bisschen das Problem, dass die Kultur so verschieden war, dass die Beschreibungen, da muss man schon, das ist halt so wie beim Hesekiel, ne, mit seinen Rädern in Rädern, wo man dann wirklich, ja, was könnte er gemeint haben? Und dann kann man natürlich wieder alles reininterpretieren. Linda Howe ist auch irgendwie abgedriftet, nachdem sie ihren großen Erfolg mit Mutilations hatte. Muss ich leider sagen, das stimmt. Aber trotzdem eine interessante Journalistin, finde ich. Bitte.
Was ich noch bei dieser Frage, wann ging das los, kurz hinzufügen wollte. Also ich finde, wo man sich auf jeden Fall nicht zu weit aus dem Fenster lehnt, ist, zumindest für historische Zeiten, also die Zeiten, über die wir schriftliche Aufzeichnungen haben, ist es festzuhalten, dass Menschen mehr oder weniger überall immer mal wieder Seltsames am Himmel sehen. Was auffällig ist, dass es auch oft mit dem kulturellen Kontext entweder in Verbindung steht oder vielleicht nur durch ihn so stark interpretiert wird, dass es rückwirkend so scheint. Aber will sagen, für mich bleibt unterm Strich, es ist Teil offensichtlich des Menschseins, der menschlichen Erfahrung. Es ist scheinbar einfach ein Fakt, dass ein gewisser Prozentsatz der Menschen, die hier so über diese Erde laufen, egal ob im ersten, dritten oder fünften oder 20. Jahrhundert, echt merkwürdiges am Himmel sehen und mitunter auch vom Himmel herabkommen sehen. Das finde ich, das reicht doch schon als Legitimation, sich damit zu beschäftigen. Also mir jedenfalls. So unkonkret das auch irgendwo ist, so faszinierend ist es doch. Es wäre irgendwie aus meiner Sicht dem echten neugierigen Menschen nicht angemessen, darüber einfach hinwegzugehen. Sagen wir mal so.
Ja, bin ich ganz bei dir.
Ich finde, darauf sollte man sich einigen können, selbst mit Skeptikern. Oder mit Fake-Skeptikern.
Viel Glück, so. Keine Ahnung. Ja. Du hast auch noch ein paar weitere sehr spannende Beispiele behandelst du. Also das sind dann seltsame historische Nachrichten, glaube ich, heißt da diese Serie auf Duplausch, sage ich.
Ja.
UFOs über Jever ist auch eine.
Ja, UFOs über Jever.
Jever, Entschuldigung. Ja.
Alles gut. Die meisten Deutschen sprechen das falsch aus, weil sie den Ortsnamen nur aus der Bierwerbung kennen, wo er falsch gesagt wird. Es ist Jever, ein schöner Ort in Friesland. Und tatsächlich haben wir da ja, wenn man es denn so interpretieren will, auch ein Mystery Airship, das sich dann interessanterweise auch wiederum auf die Nordsee hinaus bewegt. Also auch hier wieder eigentlich eine seltsame Richtung einschlägt für ja, Fluggeräte der Zeit.
Das ist aber das Hauptseltsame an diesem Ding, dass es eben vom Meer und dann wieder ins Meer hinausfliegt. Aber auch 1907, also sehr, sehr früh oder noch früher, weiß ich gar nicht jetzt.
Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher, das war, glaube ich, 1907 oder 1909 die Ecke, ja.
Ah, da hätte man wieder den Seamer gehabt, aber ja, wurscht.
Ja. Stimmt.
Naja. Ja, also, und da gibt's auch, du hast auch viele weitere wirklich interessante Beispiele, zum Beispiel dieses schreiende Rad, das da gesehen wurde. Also, was du da wirklich denkst, okay, also, es, ein schreiendes Rad, ja, also.
Ja. Da muss man gesehen ein bisschen in Anführungsstriche setzen, denn das ist eine Sage. Aber
oder von dem berichtet nicht, wird, genau, ja.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das in der Folge erwähnt habe, aber der Anlass, diese Folge rauszubringen, war tatsächlich, dass ich mich mit einer Person unterhalten habe, die etwas mir berichtet hat, was sie erlebt hat, was mich daran sehr stark erinnert hat. Und deswegen habe ich diese Sage rausgekramt. Und insofern, ja, es gibt offensichtlich auch Menschen, die heutzutage ein oder das schreiend Ding
das schreiende
das Gleiche ist, ja, wie aus der Sage zu sehen bekommen.
Genau, auch jetzt gibt es diese Sichtungen, die etwas sehen, dass, ja, dass man als schreiendes Rad und in vielen anderen Kulturen auch wird von solchen Dingen in der Folklore und so weiter berichtet. Ne? Das habe ich, also dieses Bild eines schreienden, ja, Rades, dass so ein absurd anmutendes Objekt dann so oft und häufig bis in die Jetztzeit beschrieben wird, hat mich wieder mal verblüfft. Vielen Dank dafür.
Ja, also die Welt ist einfach verrückt. Ne?
Ja, das, warum schreit es, schreit Max Muster? Ich möchte daran anfangen, was schreit es? Ich glaube, es wird sogar irgendwo beschrieben, oder?
Es gibt von dieser Sage im norddeutschen Bereich, jedenfalls, wo ich sie kenne, mehrere Varianten. Manchmal macht es nur seltsame Geräusche. Manchmal schreit es aber auch tatsächlich eine Nachricht. Ich habe den Verdacht, dass so letzteres wahrscheinlich schon vielleicht so eine etwas überformtere Version ist, ja, die das Ganze halt irgendwie erzählerisch interessanter macht, sozusagen.
Oder für Propagandazwecke. Es hat geschrien, wir sollen dies und das tun.
Ja, gibt's natürlich auch Stimmen aus dem Himmel, die dann gerne religiöse Botschaften und so von sich geben. Aber das ist natürlich dann auch immer schwierig, weil da liegt dann so eine psychologische Erklärung als erster Ansatz natürlich am nächsten, vor allem wenn es Einzelpersonen sind. Ne? Also wenn eine Einzelperson sowas erlebt, dann würde ich schon erstmal fragen, hat das für dich irgendeine Bedeutung, das Erlebte und ich oder Gehörte? Und ich habe das Gefühl, dass das dann schon auch oft der Fall ist. Das kann man natürlich dann auch wieder zum Beispiel im jungianischen Sinne interpretieren als eine Interaktion mit Archetypen zum Beispiel, denen er ja zumindest zeitweise in seinem Leben auch ja eine gewisse autonome Existenz unabhängig von uns zugeschrieben hat. Da wären wir dann also schon wieder fast vielleicht bei sowas Ähnliches wie einem Alien in Anführungsstrichen. Ne? Also es ist einfach vielfältig und wir werden zu keinen Lösungen kommen. Da bin ich mir leider relativ sicher.
Skype-Leitung ist offen, also wenn wer immer noch eine Frage hat, dann bitte einfach anrufen. Mimi stellt da eine Frage, die schon jetzt öfter in ähnlicher Form gekommen ist, die ich recht interessant finde. Frage an den Gast, wie verbindet er Theologie mit dem UFO-Phänomen, wenn überhaupt?
Ja, eigentlich im Grunde gar nicht unbedingt. Also wo vielleicht eine Verbindung da ist, ist in der Haltung. Also wenn ich, Theologie ist ja erstmal gewissermaßen eine Wissenschaft, das man kann Theologie betreiben, ohne gläubig zu sein. Aber ich vermute mal, dass die Frage jetzt auch ein bisschen anschließt daran, dass wir vorhin darüber gesprochen haben, dass ich nun mal in einer gewissen Weise schon auch gläubig bin. Da wäre dann vielleicht für mich der einzige Zusammenhang, dass überhaupt die Bereitschaft da ist, davon auszugehen, dass der Materialismus, der reine, Entschuldigung, der reine Materialismus eventuell nicht hinreichend ist, diese Welt zu erklären. Und wenn ich auf diesem Standpunkt bin, dann denke ich, habe ich auch automatisch eine größere Offenheit für viele unserer Themen, inklusive UFOs. Ich muss mal einen Schluck trinken.
Mach das. Naja, gut, also ich meine, Frage liegt irgendwo auf der Hand, aber ich sage mal, das Christentum, wenn es heute entstehen würde, würde wahrscheinlich als UFO-Sekte abgetan. Ich sage jetzt ein bisschen provokant, aber...
Würde ich wahrscheinlich eher nicht ganz so sehen, denn dafür sind, ich sag mal, in der christlichen Mythologie dann die seltsamen Himmelsphänomene, obwohl es sie ja schon gibt, dann doch nicht zentral genug, würde ich sagen. Aber
naja, weiß, aber UFO-Sekten beschäftigen sich ja nicht nur mit seltsamen Himmelsphänomenen, sondern auch mit den Außerirdischen, die dann kommen, ne? Engel.
Ja, es gibt ja auch Beispiele und dafür, dass dann zum Beispiel
Erlöserfiguren, Ashtasharan.
Ja, ja. Klar, also das ist aber, ich glaube, da liegt die Ähnlichkeit mehr im vielleicht einem menschlichen Grundbedürfnis, sich irgendwie Sicherheit und Antworten zu verschaffen, als jetzt tatsächlich in den Ausformungen von Christentum oder irgendwelchen anderen Religionen. Das denke ich schon, ist der Fall, projizieren tendenziell unsere Hoffnungen dann doch auch nach außen. Und je nachdem, was in unserem Zeitgeist und unserer persönlichen Erfahrung da eine geeignete Projektionsfläche ist, da landet dann auch die Projektion. Und das mag bei dem einen dann die klassische Religion sein und bei dem anderen dass die Aliens, ne, die unser Bestes im Sinn haben und uns retten.
Ja. Ich weiß nicht, ob Ich weiß nicht, ob der Jeff Kripal was sagt. Ein vergleichender Religionswissenschaftler, ne, Mutants und Mystics, war bei mir auch schon mal zu Gast. Und ich glaube, also, großartig. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist diese Mutmaßung, glaube ich, auf seinem Mist gewachsen. Also das hat mir jetzt, also diese Verbindung UFO-Sekte, Christentum. Ich glaube, dass er da mal diese Verbindung gezogen hat und die habe ich sehr spannend gefunden. Aber ja.
Also man muss schon sagen, man kann zum Beispiel auch an Diana Walsh-Peswalka denken, die ja in den letzten Jahren seit ihrem Buch American Cosmic auch in der UFO-Gemeinschaft in Anführungsstrichen so ein bisschen bekannt geworden ist. Es gibt natürlich schon Ähnlichkeiten bei gewissen, ich sag jetzt mal, Erfahrungen, religiösen Erfahrungen zu im weitesten Sinne paranormalen Erfahrungen. Also zum Beispiel, jetzt mal ganz banal, verändertes Zeitempfinden, das Auftauchen von leuchtenden Wesen, dann im religiösen Kontext, zumindest im Christentum zum Beispiel, als Engel natürlich interpretierbar. Also es gibt da schon Punkte, wo sich diese beiden Bereiche berühren können, aber das sind ich interessiere mich da dann tatsächlich mehr für die Phänomenologie, für was wird erlebt und dann im zweiten Schritt, wie interpretiert die Person das, was sie erlebt? Das ist natürlich auch hochspannend, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber für mich ist erstmal interessanter, was wird erlebt, soweit man es herausfiltern kann, sozusagen ohne den kulturellen Ballast vielleicht in Anführungsstrichen. Und dann von dort aus weiterzugehen. Weil mir käme das ein bisschen vorschnell vor, einfach immer gleich auf die kulturell geprägte Interpretation der Ereignisse zu gehen. Die darf man natürlich nicht außer Acht lassen und die will ich auch nicht abwerten. Aber das ist für mich nicht das Ganze des Bildes, was mich interessiert. Hm.
Ich sage halt das ganze Bild. Ne? Ihr beschäftigt euch auch mit neuzeitlichen UFO-Mythen, wie zum Beispiel dem Kelvin-Foto, das ja unlängst zur Überraschung vieler, auch deiner, tatsächlich veröffentlicht wurde, nachdem man zuerst gesagt hat, es wird noch bis 2075 irgendwie unter Verschluss gehalten. Man kann sich das ja anschauen, man kann sich den Beitrag bei dir anschauen, du hast das dann dort auch verlinkt, dieses diamantförmige, sehr große Objekt, das da in der Luft steht und ein Jet, der da in der Nähe gerade vorbeifliegt, könnte ja auch ein Luftschiff sein, oder? Ich meine, ja, irgendwie interessiert mich das, erinnert mich das an diese ganzen Luftschiff-Sichtungen, die ja teilweise dann auch rektangulär waren, oder? Luftschiff unter Anführungszeichen, Entschuldigung, ne?
Ja, also unser Norwegen-Beispiel, ne, wäre da ja schon dann ein geeigneter Anknüpfungspunkt.
Genau.
Dieses Foto ist natürlich ziemlich spannend. Also du hast schon gesagt, es hatte ja so gerüchtemäßigen Status, sage ich mal schon. Nick Pope hat viel darüber geredet, hat es immer als beste UFO-Bild bezeichnet, was er je gesehen hat sozusagen. Und wir haben dann natürlich alle gedacht, ja super, ein weiteres super tolles UFO-Bild, was wir nie zu Gesicht bekommen werden.
Genau.
Und jetzt haben wir es dann doch mal zu Gesicht bekommen. Aber da gehen die Probleme dann natürlich gleich weiter. Es ist ein Foto. Das heißt, wir haben nur einen Bildausschnitt. Wir haben keine Möglichkeit, irgendwie Bewegungen wahrzunehmen. Die Macher des Fotos sind nicht wirklich bekannt. Also man weiß ein bisschen was über sie, aber es ist jetzt nicht so, dass sie uns für Befragungen zur Verfügung stünden. Und naturgemäß ist dann natürlich, sind wieder sehr viele Optionen auf dem Tisch. Von Hoax bis geheime US-Technologie bis dann UFO im, ich sag jetzt mal, anomalistischen Sinne. Und wir sind wieder oder weiterhin in der Situation, dass es sich nicht eindeutig entscheiden lässt. Die Hoax-Theorien, die ich bisher zur Kenntnis genommen habe, wie man so das Bild fälschen könnte, haben mich bisher nicht so richtig überzeugt. Aber unterm Strich, die Möglichkeit, dass auch das natürlich eine Fälschung sein könnte, ist weiterhin da und so kommen wir auch hier wieder nicht voran. Also es ist leider so, Bilder und Videomaterial alleine reicht einfach kaum aus und vor allem jetzt, je weiter wir uns in die Zukunft bewegen, je besser die Möglichkeiten werden, Dinge auch realistisch zu fälschen, desto schlimmer wird das Problem natürlich, ne? Also auf der Ebene ist leider keine wirkliche Aufklärung zu erwarten. Außer natürlich, es würde sich doch mal sowas ereignen wie riesiges Gefährt schwebt eine Stunde über einer Großstadt und wir haben dann tatsächlich tausende eindeutig nicht fälschbare auf dieser Skala Video- und Bilderaufnahmen und so weiter und so fort, das ist klar. Aber solange das nicht der Fall ist.
Auch schon teilweise New York und so weiter gab es ja auch schon Massensichtungen, die sogar vorhergesagt wurden. Ich glaube, in New York war das in den Nullerjahren irgendwann einmal. In Russland in den 90ern gab es auch Massensichtungen. Aber ja, es bleibt trotzdem immer so ein bisschen nebulos, auf jeden Fall. Also
ja, also Massensichtungen gibt es ja gar nicht mal so wenige. Also ja. Auch zum Beispiel die belgische Geschichte.
Oder Fatima, schreibt gerade jemand, ja, ist auch 10.000 ja. Zeugen, ja.
Nur,
die belgische Geschichte, aber auch, wo Leute gleichzeitig was sehen und so. Ne? Aber okay, na, wie mir da jetzt gar nicht mehr, wie die Zeit läuft. Kurz ja. Möchte ich noch auf Black Jack, das hatte ich irgendwie, du hast mir jetzt ein paar Mal angeschrieben wegen Black Jack, die eine Sendung aus dem Jahr 2009 oder was? 2008?
Ja, 2009.
2009.
Nee, 2009. Ich habe die inzwischen 15, 16 Mal gehört, also
unglaublich.
Ich bin mir sicher, die ist aus 2009.
Ja, okay. Der du jetzt auch ein bisschen nachspüren willst, was fasziniert dich an Black Jack? An Jack Black?
Ja, ich habe den Eindruck, als ich das Interview das erste Mal gehört habe, hatte ich den Eindruck, einfach nur so von meiner Intuition her, hier habe ich es mit jemandem zu tun, der wirklich eigentlich gar nicht so gerne mit dieser Geschichte im Rampenlicht stehen möchte. Und das macht es natürlich erstmal schon interessant.
Ja, leider gibt es auch keine Follow-up-Sendung. Also er wollte richtig. Dann irgendwie nicht mehr, leider.
Also ich sag mal so, hätte ich ihn jetzt 2009 und 2010 noch in 4 anderen Podcasts gehört, dann hätte mein Interesse da auf jeden Fall ein bisschen nachgelassen. Aber so bin ich jetzt inzwischen auch durch Gespräche mit dir und anderen überzeugt, dass der Mensch tatsächlich die Öffentlichkeit scheut und wirklich kein Interesse daran hat, mit dieser Geschichte in irgendeiner Weise hausieren zu gehen oder dergleichen, sondern im Gegenteil sich eher scheut, das Ganze zu erzählen. Dann ist natürlich einer der Punkte, die mich sehr fasziniert haben, sein Akzent, der für mich sehr schwer zuzuordnen ist und der irgendwie seine Background-Story für mich noch interessanter gemacht hat. Er hat ja ein bisschen was über seine Familie erzählt, aber tatsächlich, jedenfalls aus meiner Sicht, gerade nur so viel, dass man zwar schon was damit anfangen kann, aber dann auch wiederum nicht so super viel. Also ich habe wirklich viele Stunden der Recherche damit verbracht, Unternehmensgeschichten von verschiedenen Unternehmen zu versuchen nachzuzeichnen, wer hat wann Leitungspositionen inne gehabt und all solche Dinge, wer war in welcher Weise an der Glasfasertechnologie beteiligt. Da gibt es übrigens ein tolles Übersichtsbuch, falls jemand das interessiert, diese Frage dieser Technologiegeschichte. Das heißt City of Lights. Also mit anderen Worten, er hat halt genau so viele Krümel ausgestreut, dass man schon ein bisschen was damit anfangen kann und sich auf die Jagd machen kann. Und das eben gepaart mit seiner Authentizität im Erzählen hat mich einfach irgendwie ja nicht losgelassen. Ich kann es ehrlich gesagt selber gar nicht so 100% nacherklären, warum das so ist, aber irgendwie hat sich da so eine kleine Besessenheit eingestellt. Also ich habe mich sozusagen auf den Weg gemacht, die Teile, die er an Informationen gibt, nach Möglichkeit in irgendeiner Form zu verifizieren. Das heißt dann natürlich immer noch nicht, dass der Rest der Geschichte unbedingt so sein muss. Und ich glaube jetzt insgesamt unterm Strich schon, dass er die Geschichte so erzählt hat, wie er es erlebt hat. Allerdings wissen wir dann natürlich immer noch nicht, das habt ihr ja auch im Interview ja selber thematisiert, hat er ja selber auch eingeräumt, dass er natürlich am Ende des Tages auch nicht weiß von dem, was er da aus zweiter Hand hat. Man kann nicht 100% seine Hand dafür ins Feuer legen, sozusagen. Selbst wenn es aus der Familie stammt in diesem Fall oder er die Information von engen Familienmitgliedern hat. Ich hatte die Hoffnung, irgendwie diesen Menschen womöglich tatsächlich auf die Spur zu kommen und irgendwie mal die Gelegenheit zu haben, mich mit ihm zu unterhalten. Das ist sozusagen das Endziel an der Geschichte. Ich wollte natürlich die Hintergrundsachen, soweit es geht, eben wie gesagt verifizieren. Das ist so ein Teil der Sache. Aber wenn ich mir was wünschen könnte, dann würde ich mich tatsächlich gerne mal mit ihm unterhalten. Ich kenne ja deine Einstellung, dass du ungern Dinge erzählt bekommst, die du dann nicht öffentlich weitergeben kannst. Und das kann ich auch sehr gut verstehen. Der Optimalfall ist natürlich.
Nein, ich tue es dann natürlich nicht, aber es wurmt mich halt immer. Ne? Es ist
ja, oh Gott, ja. Ich kann das auch nachvollziehen. Der Optimalfall ist natürlich, man bekommt die Informationen und kann sie dann auch teilen. Aber ich gebe es ganz offen zu, ich ticke so, wenn die Optionen sind, ich bekomme entweder gar keine Informationen oder ich bekomme Informationen und kann sie nicht teilen, dann nehme ich Letzteres, weil ich bin unterm Strich
natürlich
immer an den Infos interessiert.
Ja, und, natürlich.
Ich handhabe das wie du, wenn ich jemandem mein Wort gebe, dass ich was nicht in irgendeiner Weise weiter sage. Das hat auch nichts mit UFO-Themen zu tun. Das handhabe ich auch in jedem anderen Bereich so nach Möglichkeit. Dann wird das natürlich nicht gemacht. Ne? Das ist so. Und wenn ich jetzt herausgefunden hätte, mir 100% sicher wäre, wer er ist, würde ich das natürlich auch nicht veröffentlichen. Ich habe ein paar gute Ideen und ich kann mir auch vorstellen, dass dabei die Richtige dabei ist. Nur ich bin leider nicht zu dem Punkt gekommen, dass ich mir da wirklich sicher sein kann.
Naja, wer weiß, vielleicht findest du ja was raus, vielleicht schaffe ich noch einmal irgendwie da Kontakt mit ihm zu kriegen.
Ja, das wäre natürlich auch
irgendwie
super.
Irgendwie, es reizt mich natürlich, aber ja, gut. Auf der anderen Seite, es ist halt ein anonymer Whistleblower und ja, er hat zwar interessante Erlebnisse auch seiner Kindheit erzählt aus erster Hand, aber im Endeffekt, man weiß wirklich nicht, wo diese Geschichte hinführt, wenn man es dann mit all den anderen Dingen zusammenführt, die da jetzt vor allem rund um Skinwalker Ranch und so weiter und so fort. Also irgendwo geht es da dann schon auch immer wieder um Versuche an Menschen, um Tests und so weiter. Es ist, man wartet da sehr schnell knietief im Dreck.
Will ich jetzt gar nicht generell widersprechen, will aber anmerken, im Falle der Skinwalker Ranch ist das eine der vorhandenen Interpretationen, nicht? Also ich weiß natürlich, ich habe alle deine Interviews mit Chris Marx mir angehört und kenne auch seine Interpretation der Dinge.
Ja, will ich gar nicht jetzt auf das so bezogen, aber gibt es ja viele andere Richtungen auch, wo man ins Grübeln kommt.
Ja, im Grübeln ja. Ist man bei diesen Themen ja eigentlich ununterbrochen.
So ist es. Du hast auch selbst jetzt, wahrscheinlich provoziert durch diese ganzen Auseinandersetzungen, ein paar interessante Erlebnisse gehabt. Irgendwann erzählst du da in einem der Podcasts über ein rotes Licht, das du dann im Wohnzimmer gesehen hast für kurze Zeit und dich seither fragst, was das war, kann ich mir gut vorstellen. Findet man auf deinem Kanal. Da geht es auch noch um ein paar andere Dinge in dieser Episode. Da spazierst du auch durch den Wald und nimmst da auch ein paar interessante Sachen auf. Ich glaube, das ist dieselbe Episode, oder?
Ja, das stimmt.
Wie hieß die nochmal?
Die hieß Gifting und seltsames Klopfen genau. Im Wald. Das ist die Folge 79.
Finde ich auch super, dass du Dinge dann auch ausprobierst. Also Gifting, wo man also quasi Geschenke hinterlässt für die Elfen und das Waldvolk und schaut, ob dann da irgendwie eine Kommunikation entsteht. Das gefällt mir sehr gut. Also solche Sachen auszuprobieren, ich habe das auch immer wieder gemacht. In letzter Zeit mache ich das viel zu selten. Und ich teile auch deinen Zugang. Also wirklich, ja, wahrscheinlich kommt gar nichts raus. Einfach null Erwartungen. Ja.
Aber exakt. Also wenn man es nicht probiert, dann kann halt nichts bei rauskommen. Und wenn man es probiert, dann hat man zumindest die Chance. Sehe ich das, ne?
Ich kann mich erinnern, als ich den ersten digitalen Rekorder bekommen habe, habe ich den dann gleich einmal zu Allerheiligen auf einen Grabstein gelegt und geschaut, ob ich irgendwelche Stimmen einfange. Ja, ich habe keine eingefangen, aber wurscht.
Nein. Ja. Okay. Ich wollte aber noch kurz, du hast eben gesagt, ich habe angefangen, selber Seltsames zu erleben. Und das mit diesem roten Licht ist tatsächlich so, wie ich es da erzähle. Aber unterm Strich, ich erlebe es so gut wie gar nichts. Also es gibt ein paar kleine Seltsamkeiten. Dieses Licht gehört dazu. Im Kreis der Patreons erzähle ich das auch manchmal. Oder ich habe mir angewöhnt, wenn ich mal was ansatzweise Seltsames erlebe, dann mache ich mir eine Tonaufnahme für mich selbst, dass ich es mir einmal aufspreche, damit ich es nicht vergesse und es irgendwie archiviert habe. Und wenn das jetzt sich nicht um irgendwas Persönliches gedreht hat, dann teile ich das auch mit den Patreons. Aber das sind unspektakuläre Sachen. Also ich betrachte mich selbst als sozusagen Holzklotz, irgendwie, der zwar großes Interesse an diesen Themen hat, aber all diese Phänomene machen um mich einen relativ großen Bogen, habe ich jedenfalls das Gefühl. Ja. Also das mit dem Licht war schon gewissermaßen Highlight und es ist jetzt keine so super spektakuläre Geschichte.
Wir haben am Anfang das Thema Glaube angesprochen. Ja. Und zudem möchte ich jetzt zum Ende kommend, wenn jemand noch eine Frage hat, kann er gerne noch anrufen. Eine kurze Frage geht sich noch aus, aber ansonsten möchte ich da irgendwie den Kreis schließen, weil ich frage mich so ein bisschen, woher kommt eigentlich diese Faszination? Das frage ich mich auch bei mir selbst, ja, mit diesen Dingen, ja, so dieser berühmte Satz, da, vielleicht ist da ja noch was, ne? Ich meine, die Antwort könnte sein, ja, natürlich, ne? Aber okay, wir wissen es ja nicht, ne? Aber warum lassen wir da nicht locker, ne? Ist das vielleicht eine existenzielle Frage in dem Sinne, dass es da auch darum geht, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, ganz plakativ gesagt?
Wenn ich kann es natürlich nur für mich persönlich beantworten und bei mir lautet die ehrliche Antwort unterm Strich ja, auch auf jeden Fall, würde ich sagen. Ich bin generell ein neugieriger Mensch, das beschränkt sich auch nicht jetzt hier auf unsere Themen, das ist also auch irgendwie einfach in mir, sage ich mal, ne? Aber es spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Ich sehe die Welt, ich sehe das viele Leid in der Welt, ich sehe unschuldige Menschen leiden, ich sehe schuldige Menschen leiden, ich leide selber. Keiner kann ein Leben ohne Leid führen und bei mir führt das unweigerlich zu der Frage, wie kann das alles sein? Gleichzeitig der persönliche Eindruck, den ich vorhin schon geschildert habe, meine Intuition, sage ich mal, sagt mir, wir können nicht durch Zufall zustande gekommen sein. Nochmal, mir ist bewusst, damit kann ich vollkommen falsch liegen, aber das ist meine Intuition. Und es ist da natürlich auch ein gewisser Hoffnungsschimmer in diesen Phänomenen mit drin. Denken wir zum Beispiel an das einfache Beispiel Remote Viewing. Also ich sage jetzt einfach mal etwas platt formuliert Hellsehen. Wenn das real ist, dass das funktioniert, und das ist ehrlich gesagt eines der wenigen Phänomene, wo ich mir relativ sicher bin, dass das der Fall ist, dann muss das bedeuten, irgendetwas mit unserer herkömmlichen Sicht auf die Welt kann nicht stimmen. Und natürlich impliziert das, womöglich sind wir in unserem Kern, das heißt, ich sage jetzt einfach mal unser Bewusstsein oder unsere Seele, wie auch immer man es nennen möchte. Dieser Kern transzendiert das rein Materielle. Und ja, natürlich, da steckt die Hoffnung drin. Da steckt die Hoffnung drin, hier nicht einfach auf diesem Gesteinsbrocken komplett sinnlos zerschmettert zu werden am Ende des Lebens und die tausenden leiderfüllten Stimmen, die sich sozusagen gen Himmel richten, komplett unerhört verklingen müssen, sondern es steckt die Hoffnung da drin, es ist mehr als diese Welt vorhanden und es kann am Ende, es klingt jetzt etwas pathetisch, aber es kann am Ende das Gute dominieren, das Gute Bestand haben, das Gute am Ende das Böse überdauern. Ja, und ich glaube, diese emotionale Schiene, die ist bei mir auf jeden Fall auch ein Teil der Erklärung zumindest, warum ich mich für diese Dinge so sehr interessiere. Es ist nicht die ganze Erklärung, aber es ist ein Teil schon, würde ich sagen. Ich weiß nicht, das würde mich jetzt ehrlich interessieren, wie du das für dich selber empfindest.
Ja, Zyniker würde sagen, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich möchte draufsetzen, nein, es ist der Hoffende. Und die Frage ist halt, ja, und was ist dann? Und für mich ist es so, dass ich lustigerweise so mit 10, 12 habe ich mir sehr viel darüber Gedanken gemacht, ja, wie ist das dann wirklich, wenn man stirbt? Ja? Und ich für mich war das irgendwie klar, nein, ich höre dann nicht zu existieren auf. Und ich habe dann mit meinen Kollegen und so weiter drüber geredet und da gab es viele, die haben mich dann völlig verwundert angeschaut, ja, aber wie kommst du da drauf und so, ne? Und für mich war das irgendwie klar und ich weiß aber nicht, woher das kam. Und seitdem habe ich da viele, viele Windungen und hin und her und rauf und runter hinter mir. Aber es ist noch immer so. Ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Vielleicht ist es einfach nur so, dass ich es mir nicht vorstellen kann. Vielleicht, weil es in dem Sinn so nicht möglich ist. Weil im Bewusstsein fundamental ist und Information. Und die Materie dann eher eine Sekundärerscheinung. Aber vielleicht auch nicht. Und das ist irgendwo im Kern schon das, was mich da irgendwie antreibt. Ja, was ist das Bewusstsein? Was sind letztlich wir? Weil wir sind nicht unser Körper, wir haben einen Körper. Scheint für mich auch relativ klar zu sein. Und ich glaube auch, dass bei mir, dass diese Faszination dafür irgendwo daraus kommt. Das ist eine Suche nach sich selbst. Wahrscheinlich.
Ja, also das... Da habe ich dann jetzt den Eindruck, dass wir da womöglich so ein bisschen ähnlich ticken. Also das klang jetzt bei mir jedenfalls so ein bisschen an, was mein eigenes Gefühl angeht. Und ich meine, am Ende des Tages, vielleicht liegen wir damit eben grandios falsch, aber vielleicht eben auch nicht. Und bis wir das herausfinden, haben wir ein Leben zu leben. Und das wollen wir doch in der Regel irgendwie auf positive und liebevolle Art und Weise in irgendeiner Weise tun. Also behaupte ich jedenfalls mal, dass das den meisten Menschen eigentlich im Kern so geht. Und für mich ist das einfacher, wenn ich diese Seite und diese Gefühle auch zulasse. Ich könnte auch mit meinem Verstand drangehen, der sehr gut in solchen Dingen ist, und versuchen, das alles beiseite zu schieben. Und vielleicht hätte ich dann am Ende recht behalten, ne? Nur habe ich dann, wie sieht dann mein Leben aus? Also ich wähle lieber die Alternative, das zuzulassen, als Option anzuerkennen. Ich stelle mich ja nicht hin und behaupte, ich weiß, dass es so ist. Ich erkenne es als Option an, ich hoffe darauf und ich versuche, mein Leben danach auszurichten. Und das ist für mich persönlich alternativlos. Ich erkenne aber an, natürlich ebenso, dass das jeder für sich selbst entscheiden muss. Und ich habe auch absolutes Verständnis für jeden, der Hardcore-Atheist ist oder Agnostiker oder sonst was. Alle Positionen haben ihre Berechtigung. Und das muss jeder für sich mit sich selber klären am Ende des Tages.
Genau so ist es. Am Ende muss man das mit sich selbst ausmachen und am Ende ist man dann eigentlich allein.
Oder
auch
eben nicht.
Und auch nicht. Beides wegen. Ja. Ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir heute da zu plaudern über all diese Dinge. Und ich würde mich freuen, wenn wir das wieder mal wiederholen können. Ich glaube,
sehr gerne.
Da wird es laufend immer wieder Themen geben, über die wir sprechen können.
Also an Themen wird es nicht mal.
Nein.
Das so wie können wir schon mal sagen.
Ja, genau. Okay, und jetzt haben wir noch schnell einen Anruf. Den
nehmen wir jetzt noch
schnell rein. Ja. Hallo.
Hallo. Servus. Guten Abend.
Guten Abend.
Bin ich noch rechtzeitig?
Gerade noch rechtzeitig. Eine Frage geht sich noch aus, eine schnelle.
Alles klar. Ich wollte mal den Gast fragen, was er eigentlich hält oder ob er bewandt ist mit den ganzen Untersberg-Legenden und Geschichten. Und da fällt immer ein Name, der in meinen Augen jetzt auch nicht ganz umstritten ist oder auch viel Fantasy dabei ist oder Romane schreibt, der Wolfgang Stadler, ob er den kennt oder was er von diesen Geschichten hält?
Da kann ich leider nicht so super viel zu sagen. Also der Unterberg als, ich sag mal, Sagenort ist mir bekannt, aber da habe ich mich nie tiefergehend mit beschäftigt. Also tut mir leid, da bin ich leider an der Stelle nicht der richtige Ansprechpartner. Kann ich nicht groß was zu sagen.
Ah, okay.
Aber, ja, schade. Aber ich schreibe es mir mal auf. Wenn ich nochmal wieder hierher kommen sollte, dann sehe ich mal zu, dass ich ein bisschen auch was zum Untersberg sagen könnte. Und wenn du dann Zeit hast, rufst nochmal an, dann verläuft es vielleicht besser. Ja. Nee, ist sicherlich absolut spannend. Sowieso alles, was so mit Sagen zu tun hat, ist ja bei mir auch irgendwie immer willkommen, sage ich mal. Nur dieses spezielle Beispiel, da habe ich jetzt nicht ausreichend Expertise, da jetzt groß was zu sagen zu können.
Ja, naja, es lohnt sich auf jeden Fall. Also es sind ja nicht nur Sagen, es ist ja, ich sag mal, die volle Bandbreite an Strangeness.
Ja, stimmt.
Also
ja,
da stimmt. Ist ja vom UFO bis zur Zeitanomalie und all der Große im Berg, also der Oist.
Das ist ja das Interessante, dass viele dieser Sagenorte eigentlich offenbar mehr sind als das und auch heute noch irgendwie seltsame Erlebnisse produzieren. Ne? Also wollte ich jetzt gar nicht so darstellen, als sei der Untersberg nur in Anführungsstrichen ein Sagenort. Ja, da erleben die Menschen bis heute Seltsames.
Genau, ja. Okay, ja, schade. Also das war die Frage gewesen
eigentlich. Sorry.
Kein Problem. Alles klar.
Aber danke für deinen Anruf.
Ja.
Vielen Dank. Schönen Abend.
Ciao.
Ja, das ist jetzt natürlich ein bisschen ein deprimierendes Ende, aber
naja,
was will man machen?
Ja, also ich habe mich mit dem jetzt auch noch nicht so richtig beschäftigt.
Man kann vielleicht nicht alles, ne? Das ist wirklich zu viel.
Ja, unmöglich. Aber vielleicht fasziniert dich das ja und vielleicht ist das ja vielleicht einmal eines der Themen, das wir, weil wie gesagt, ich habe den Untersberg, es kommt so oft diese Frage und irgendwie, wenn was so oft kommt, dann habe ich so ein bisschen Abwehr dagegen. Aber vielleicht wäre das ja mal was wir behandeln können.
Können
wir nicht ausschließen.
Können wir als Option auf dem Tisch haben. ich beschäftige mich da gerne mit und dann kann man ja mal gucken, inwiefern man irgendwie den Eindruck hat, dass sich das lohnen würde oder man da Lust zu hat oder was auch immer.
Ja.
Aber bin für alles offen erstmal.
Vielen Dank, dass wir heute da mal irgendwie so den Auftakt gesetzt haben und ja, würde mich freuen, wenn wir das wiederholen und viel Erfolg mit deinem Buch natürlich.
Ja, vielen Dank.
Das wirklich sehr, sehr kurzweilige Büchlein von Geistern, UFOs und Seeungeheuern. Man wird sich da jetzt keine großen Antworten, aber viele Fragen kann man da drinnen nachlesen.
Ein bisschen in der Geschichte des seltsamen Schwelgen.
Genau. So wie wir das heute getan haben. Und ja, wir freuen uns, wenn wir es wieder tun. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Auch meine Grüße an Lazy Luke und noch viel Erfolg und viel Spaß mit eurem Podcast.
Vielen Dank. Danke für alles, für die Einladung und sowieso Unterstützung. Und natürlich auch vielen Dank an alle, die zugehört haben. Macht es gut, Leute. Ciao.
Okay. Tschüss.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Das nächste Mal Crop FM gibt's, überraschend, in 2 Wochen, so wie immer, am 4. November 2022 und ich freue mich, die Jungs vom Hangar 18B ein weiteres Mal als Gäste begrüßen zu dürfen. Diesmal, glaube ich, werden wirklich alle 4 bei mir auftauchen. Letztens hat einer der Crew gefailt, war es Oliver, ich weiß es nicht mehr, aber diesmal sind dann, glaube ich, außer es fällt wieder, kommt halt was dazwischen bei jemandem. Sollten alle 4 dabei sein und wir sprechen dann natürlich über spannende UFO-Fälle, über was sonst, aber auch über ihre Serie an Erdstallbegehungen, die sie im Rahmen ihres diesjährigen Jahresschwerpunktes, die haben also jedes Jahr, widmen sie sich da einem Thema, ich glaube Kornkreise waren schon dran. Übrigens auch düstere Plauschsichten haben da einen sehr schönen Beitrag dazu gestaltet, zu dem sind wir heute einfach überhaupt nicht mehr gekommen. Also viele Dinge, mit denen sich der Hangar 18B beschäftigen. Unter anderem eben auch die Erdstelle. Gibt es auch eine interessante Schweizer Forscherin, die ich vielleicht dann auch irgendwann einmal zu Gast haben werde. Und all das dokumentieren sie halt wie üblich. Aufwendig und gut gemacht auf Video. Und ich freue mich schon sehr, mit den Herren das nächste Mal wieder sprechen zu dürfen wir all die Dinge, die sie da so ausgraben. Ja, und mir bleibt es nur mehr, mich bei allen zu bedanken fürs Zuhören und fürs Interesse. Und ich verabschiede mich da mit einem weiteren Cut aus unserer neuen CD, die gerade im Entstehen ist. Luxus. Im Moment hat sie noch den Arbeitstitel Luxus 4 oder Luxus mit 4 Strichen, vielleicht heißt sie dann auch irgendwie anders, aber sollte sich in diesem Jahr noch ausgehen, dass sie fertig wird. Hier ein weiterer Cut aus dieser CD mit dem Titel We Gonna Die. Danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal, bis zum 4. November. Macht es gut.